herzlich willkommen zum Japanery im Jahre 2025 und damit auch noch ein herzliches Willkommen an euch ZuhörerInnen da draußen bei den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich bin heute in einer sehr, sehr großen Runde, um schon wieder über Akira Kurosawa zu sprechen. Und zu dieser Runde ist der Udo mit dabei. Hallo.
Hallo.
Und der liebe Fred, hallo.
Hallöchen.
Und die aufmerksamen Zuhörer werden es schon gesehen haben. Wir haben heute noch eine Gästin zu Gast. Langjährige Freundin, Musikerkollegin, künstlerische Freundin. Sie ist Singer-Songwriterin. Sie malt. Sie hat das Kostüm- und Set-Design für meinen letzten Kurzfilm gemacht. Sie hat Kinderbücher illustriert und geschrieben. Sie spielt wahnsinnig viele Instrumente, fotografiert nebenbei auch noch und alles, was irgendwie in ihr drin ist, muss irgendwie gefühlt auf eine kunstvolle Art und Weise raus. Und die Rede ist von Lenore Lovin und ich möchte dich ganz herzlich hier bei uns in der Runde im Podcast begrüßen. Hallo, liebe Leo.
Hallo, lieber Basti. Vielen Dank. Das war eine schöne Einleitung. Man hat das selber gar nicht mehr so auf dem Schirm, was man so alles tut, aber... Ja, tatsächlich. Das ist das volle Programm. ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
Ja, sehr gerne. Und viele von euch da draußen, die jetzt hier zuhören, vielleicht haben die den Namen ja irgendwo schon mal gelesen. Und wenn ihr das letzte Album von Low Orbit Drift euer eigen nennt, dann werdet ihr die Leo gehört haben, beziehungsweise auch schon auch auf dem vorletzten hat sie auch schon mitgewirkt. Und ja, Leo und uns verbindet ja nicht nur eine über 20-jährige Freundschaft, sondern wir haben auch wahnsinnig viele Projekte zusammen gemacht. Kurzfilm hat sie mitproduziert und wir machen wahnsinnig viele Musikvideos zusammen. Das ergibt sich natürlich halt auch. Und dadurch kam natürlich auch die Zusammenarbeit mit Udo und Low Orbit Drift zusammen. Und jetzt haben wir den ganzen Hühnerhaufen hier einfach mal zusammen. Und schön. Akira Kurosawa hat uns heute zusammengeführt. Und dadurch, dass wir heute auch in so einer großen Runde sind, will ich auch wenig Vorgeplänke machen. Ich würde schon ganz gerne heute schon mal ein bisschen zeitiger reingehen. Das ist ja auch schon unser zweiter Beitrag jetzt im Japanery. Und da wollte ich erstmal dich fragen, liebe Leo. Du hast den Film ausgesucht. Wie bist du denn zu dem Film gekommen? Warum dieser Film? Erzähl mal ein bisschen was.
Ganz einfach, ganz simpel. Auf YouTube schaue ich mir gerne Dokus oder, sag ich mal, Kurzzusammenfassungen an zu schönen Szenenbildern, wie Tricks angewendet werden in der Filmtechnik. Und natürlich spült es mir dann entsprechend auch Vorschläge rein. Und ich hatte einen kurzen Beitrag gesehen zu Akira Kurosawas Dreams. Und der Bildaufbau beziehungsweise die einzelnen Szenen, die ich da gesehen hatte, haben mich sehr, sehr mitgenommen vom Aufbau her, von den Farben her, die Kostüme, aber auch die Themen, die da berührt werden. Und ja, da hatte ich das dringende Bedürfnis, das mit dir zu teilen. Mhm. Ja, also ganz stark, was ich als erstes gesehen hatte, war die Fuchshochzeit. Das ist aus dem ersten Teil des Films. Und da hatten mich schon die Kostüme ganz mitgenommen und auch diese kindliche Perspektive und auch die Folklore, also japanische Folklore im Allgemeinen, ist ja unglaublich spannend. Und das wurde da so schön aufgegriffen. Das war so das erste starke Bild von dieser Fuchshochzeit und da musste ich einfach weiter gucken.
Zum Thema Akira Kurosawa. Der Fred und ich, wir haben schon mal über ihn gesprochen und zwar als wir schon vor 2 Jahren, muss das gewesen sein, meine ich, die Bösen schlafen, gute Bad Sleepwell gesprochen haben oder sogar vielleicht vor 3 Jahren. Ich glaube vor 3 Jahren war es sogar, genau. Da haben wir schon mal über ihn gesprochen und ich habe mit dem lieben Kollegen Max von der Wiederaufführung über Dersu Usala gesprochen. Auch ein fantastischer Film, könnt ihr mal rübergehen zu Max und da mal noch ein Ohr reinhören. Auch fantastischer Film. Und ich würde sagen, da haben wir schon viel über Akira Kurosawa und unsere Verbindung, die wir zu ihm haben, schon gesprochen. Allerdings, wer hier noch fehlt im Bunde, ist der Udo. Udo, wie sieht's denn bei dir mit Akira Kurosawa aus? Hast du da eine Geschichte?
Oh, ich bin hier der totale Außenseiter, was diese Japan-Nummern angeht und auch der totale Außenseiter, was explizit diesen Regisseur angeht. Da besprechen wir so ein wichtiges japanisches Riesenwerk, was wirklich jeder kennt wie Goki, und dann kommt ihr mit so einem unbekannten Typen um die Ecke. Nein, ich kenne nichts. Nichts von Akira Kurosawa. Und das ist hier Neuland für mich, liebe Leute. Ich werde heute oftmals einfach mit offenem Mund hier vor dem Mikro sitzen und wie Politiker ganz weit ausweichen müssen, wenn es um verschiedene Fragestellungen geht. Denn ich kenne mich da wirklich wenig aus. Und also ich weiß von seinem Schaffen so ein paar Sachen, die er gemacht hat, klar, was man halt so mitgekriegt hat, aber ich habe nirgendwo da einen tieferen Einblick, wirklich Sense. Mhm. Und auch was so die Hintergründe angeht. Ich habe versucht, mich jetzt nach diesem Filmerlebnis, so nenne ich es jetzt erstmal, habe ich mich versucht, auch in die Folklore hier und da ein bisschen reinzulesen, und habe auch da festgestellt, ich weiß einfach wenig. Und ich bin begierig, heute eine Menge zu lernen. Deshalb glänze ich wahrscheinlich an vielen Stellen, vor allem mit Zuhören.
Ah, alles klar. Also was ich schon mal vorweg sagen kann, auch vielleicht für zukünftige Filme, dieser Akira Kurosawa's Dreams ist der am weitesten aus der Rolle raustanzt. Kein Film in seiner Biografie ist wie dieser Film. Also der ist sozusagen komplett, den kann man eigentlich, wenn man so will, ausgrenzen vom Rest halt. Also der fühlt sich ein bisschen an wie so ein Epilog in seinem Schaffen. Verbindet vielleicht auch gerade wenn es dann um seine Biografie geht, so einige Themen, aber ansonsten, der ist wirklich ganz was anderes und was ganz Spezielles, würde ich mal sagen, in seinem Schaffen. Das kann ich schon mal sagen. Der Film Akira Kurosawas Träume, der hat, sagen wir mal so, wenn man die Autobiografie gelesen hat, die ich jedem sehr empfehlen kann, die kriegt man antiquarisch eigentlich ganz gut und die lässt sich auch sehr gut lesen. Wenn man die gelesen hat, dann sieht man bei dem Film auf jeden Fall ganz genau, wo kommen hier Geschichten her, was treibt ihn um und wo sind auch Wiederholungen auch noch mit drin. Da würde ich dann bei den einzelnen Episoden dann immer noch mit zu sprechen kommen. Mhm. Die Geschichte selber sozusagen, die hat er innerhalb von 2,5 Monaten geschrieben, also für diese 8 Episoden. Meinte auch wahrscheinlich sogar noch ein bisschen kürzer. Und der hat aufgrund der Thematiken, die da drin vorgekommen sind, hat er keine Finanziers in Japan gefunden. Da aber die Kollegen George Lucas, Spielberg und Scorsese riesengroße Fans von ihm sind und er das ja auch wusste, er war ja damals auch für einen Oscar vorgeschlagen und da hatten sie ihn auch nach Hollywood geholt, der hatte die ganzen Kontakte natürlich, da hat er natürlich seinen Freund Steven Spielberg gefragt, so mal, hey hier, ich hab da so ein Drehbuch, und dann hat der einen Deal mit Warner klar gemacht und die haben dann hier die Produktion von diesem Film dann übernommen und die Effektarbeit ist hier von Industrial Light and Magic und weil ich schon gesagt habe, Martin Scorsese, der hat hier sogar auch einen Gastauftritt.
Ja, ja.
Das vielleicht erstmal so ein bisschen so als Trivia-Fact vorausgeschossen. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Trivia-Facts habt, haut's dann einfach später in die Gespräche rein. Das, denke ich, wird ganz gut passen. Ich würde vielleicht einen soften Einstieg machen ins Thema, nämlich es geht ja hier um die Träume. Und da wollte ich jetzt erstmal im Allgemeinen mit euch über das Thema Träume sprechen. Wie ihr so eure Träume erlebt. Ist das was, wo ihr euch selber dran erinnert? Ist das was, wo ihr vielleicht auch kreativen Mehrwert rauszieht? Jetzt vielleicht als Beispiel für mich zum Beispiel, wenn ich wirklich Fieber habe und ich hatte jetzt das Wochenende Fieber, grippebedingt, dann habe ich die verrücktesten Ideen und die schreibe ich mir auf und irrwitzigerweise, diese Ideen, an denen arbeite ich dann später tatsächlich noch länger. Also auch mein letzter Kurzfilm, da sind zwei Ideen drin reingeflossen, die ich im Fieberwahn hatte.
Oh.
Und
interessant.
Ich habe das Gefühl, da spricht halt irgendwas ganz direkt irgendwie so zu mir. Es gibt aber auch andere Leute, die einfach früh ihre Träume aufschreiben. Genau, und ich wollte erstmal so grob in die Runde fragen, deswegen würde ich auch erstmal mit dir anfangen, Leo, als unsere Gästin heute. Wie ist es denn um deine Träume? Wie nimmst du die wahr? Machen deine Träume was mit dir? Beeinflussen die dich auch so in deinem Tag? Nimmst du da was mit raus? Oder sagst du einfach so, nee, ich habe einfach nur geschlafen und ist mir doch egal, was ich hier träume.
Okay, zu letzteren würde ich gerne sagen, ich wünschte, es wäre so. Nein, das ist gar nicht der Fall. ich träume sehr, sehr klar. Das heißt, im Traum habe ich Schwierigkeiten zu unterscheiden, ob das gerade Realität ist oder Traum, weil wenige Indizien auftauchen, die so absonderlich sind, dass sie nicht auch real sein könnten. Das ist so Punkt eins, also sehr, sehr klar, sehr realitätsnah und intensiv. Das heißt, es gibt Nächte, da wache ich halt 2-3 Mal auf, weil ich intensiv geträumt habe, da vielleicht noch eine starke emotionale Situation gewesen ist und ich davon aufgewacht bin und erstmal kurz wieder in die Realität wieder reinkommen muss im Wachsein. Also ich träume viel, ich träume intensiv und ich nehme Teile davon auch als Inspiration oder als Antrieb, je nachdem, ob es jetzt gute, also sehr gute Träume sind, ob es eher schlechte Träume sind. Auch das kann eine Triebfeder sein, um sozusagen den Dämonen irgendwann zu bannen und den Traum loszuwerden. Auch das ist ein Weg. Manchmal gibt es auch schräge Träume, die kann man auch einfach so stehen lassen. Wer weiß, was das Unterbewusstsein da gerade wieder gemacht hat. aber die guten wie auch die besonders schlechten dienen als Triebfeder. Ja, das würde ich so unterstreichen.
Fred, wie sieht das bei dir aus? Machen Träume was mit dir?
Machen schon. Ich kann nicht sagen, ob ich da kreativ schon mal draus geschöpft habe. Ich glaube schon, aber mich wühlen Träume auch sehr. Also ich träume auch sehr oft. Meine Träume fühlen sich auch oft sehr echt an, obwohl sie sehr absurd sein können. Also spielen meistens Leute aus meinem Leben mit, aber und es fühlt sich auch nach Situationen an, die irgendwie theoretisch hätten sein können, auch wenn in Konstellationen, die teilweise nie hätten sein können, oder Zeiten, und gleiten dann so Tarantino-mäßig in verschiedenste Episoden, wie in dem Film jetzt auch quasi ab, und sind dann schon wirr, fühlen sich aber mitunter echt an, manchmal auch nicht. Und ich wache auch manchmal in der Nacht auf, gerade bei schlechten Träumen oder sehr intensiven. Aber, also es gibt manche Träume, die immer wiederkommen und die dann auch irgendwie nachhallen, aber oft, auch wenn ich das Gefühl habe, gerade stundenlang geträumt zu haben und alles genau erlebt zu haben, kann ich es mitunter schon 3 Sekunden nach dem Aufwachen gar nicht mehr beschreiben, was passiert ist, wenn ich es versuche.
Das kann ich nachempfinden. Es fühlt sich dann manchmal an wie so ein 3 Stunden oder 6 Stunden Erlebnis und man wacht dann entsprechend geschafft auf, weil man war ja 3 bis 6 Stunden unterwegs, gefühlt. Und genau. Muss ich erstmal sortieren, ja. Und dann eine halbe Stunde später, so, was war es denn eigentlich?
Ja, genau. Ja. Dann kann man es gar nicht, wenn ich es dann erzählen möchte. Ich habe was ganz Krasses geträumt. Und dann merkt man, dass man irgendwie noch 2 Sachen vielleicht weiß von diesem 3-Stunden-Epos, genau.
Ja, genau. Das trifft es.
Ja, bei mir, ich konnte mich früher an meine Träume nicht so richtig erinnern. Da hatte ich auch so Fiebererlebnisse, wie du erzählt hast, Basti. Das kenne ich schon, aber eher so beim Kranksein und eher so in diesem halbwachen Dämmerzustand. Aber es hat sich so im letzten Jahr durchaus verändert. Da kann ich viel, viel mehr in meine Träume rein und habe da viel mehr Zugang zu. Und die bleiben weit stärker. Und dann gibt's da so 2 Varianten von Träumen, mit denen ich immer wieder konfrontiert werde. Und das Variante 1... so eine richtig direkte Verarbeitung von Dingen, die ich erlebt habe, wo ich Dinge nochmal erlebe und die sich dann in den Träumen so ein bisschen abwandeln, ein bisschen verändern, ein bisschen morphen in irgendwas anderes oder irgendwie in ein neues Ende münden oder sowas in der Richtung. Und da gibt's Variante 2 und das ist meistens einfach ganz absurder Blödsinn, wo sich wildeste Dinge vermischen, wo sich vielleicht manchmal auch zeigt, welche Qualität von Filmen ich ganz gerne so gucke und was ich mir ansonsten für Musik so gebe und so weiter, wo sich dieses alles zu irgend so einem Brei vermengt, wo man dann morgens wach wird und erstmal, ich bin dann verwirrt, weil sich da Sachen manifestiert haben, die definitiv nichts aus meinem direkten Erlebensumfeld sind, sondern die einfach wirklich irgendwie einfach vollkommen schräg sind am Ende. Und das kommt dann halt diesen Fieberträumen vielleicht wieder recht nah. Aber ich schreibe das nie auf oder sowas. Sondern nehmen das höchstens ab und zu mit und manchmal bleibt was und manchmal vergesse ich es einfach wieder oder es bleibt so ein Gefühl oder irgendwie eine Stimmung. Ich habe das große Glück, dass die Träume meistens was sehr Positives hinterlassen und es nur ab und zu mal irgendwelche Fieberträume gibt, aus denen ich tatsächlich dann auch wach werde. Das hatte ich letztens noch, wo mich eine Schlange gebissen hat und ich war bums mitten in der Nacht einfach wach, weil dieser Biss, das hat sich so echt angefühlt, da waren ganz viele Schlangen und diese Schlange hat zugebissen und dann, da war ich wach, da war auch erstmal nicht mehr viel zu machen. Das ist ganz interessant, solche Dinge passieren dann wirklich, die sind so plastisch und so direkt und so real, dass man die richtig spüren kann und das hatte ich früher auch eher selten und das ist irgendwie mehr geworden, aber jetzt zum Glück nicht immer so wie dieses Schlangenerlebnis, oftmals wirklich eher positive Dinge.
Jetzt gibt es natürlich verschiedene Ansätze, ja auch Träume zu deuten. Wir denken da an unseren lieben guten Freund Sigmund. Aber allgemein, das Thema Traumdeutung ist ja schon so ein Ding gewesen. Ich kann mich in den Sinn, Anfang der 90er, meine Mutter hat alles, was so in diese halb esoterische Richtung ging, hat die ja verschlungen. Das lag bei uns zu Hause rum, Bücher über Traumdeutung. Da hat mir auch mal ein bisschen drin rumgeschnarcht. Da wollte ich kurz rumfragen, wie sieht es bei euch aus, wenn ihr sowas habt? Glaubt ihr daran, dass ihr da jetzt irgendwas verarbeitet oder irgendwelche Erinnerungen habt? Oder wie deutet ihr Träume für euch? Leo, wie ist es bei dir?
Oh Gott, da möchte ich kurz drauf zurückkommen. Also ja, ich hatte auch als Jugendliche ein Buch zum Thema Traumdeutung. Zum Glück kein esoterischer. Tatsächlich ein Buch über Traumforschung und dass gerade Traumdeutung mit Büchern halt eigentlich nicht für jeden geeignet ist. Ich sag's mal so. Da die Symbole, die im Traum auftauchen, ja immer was mit der eigenen Erfahrung zu tun haben.
Ja, genau.
Weswegen Traumdeutungsbücher mit fertigen Symbolen für unterschiedlichste Kulturen ungeeignet sind, da einfach gesellschaftlich ein Bus oder eine Bushaltestelle oder eine Schlange oder ähnliches unterschiedliche Bedeutung hat, plus die eigene Färbung der eigenen Erfahrungen. Da kann ich quasi sagen, das war ein gutes Buch. Da ging es um das Thema, wie heißt das, luzides Träumen und da ein bisschen mehr Kontrolle in die eigenen Träume zu bringen. Also quasi zu merken, man ist im Traum und da die Kontrolle zu übernehmen. Das war eigentlich ja eine spannende Zeit. Ich habe dann allerdings das wieder eingestellt, weil das auch sehr arbeitsaufwendig ist, immer wieder aufzuschreiben und immer wieder diese Übungen zu machen. Das ist sehr zeitaufwendig. Und so mitten in der Pubertät mit 10. Klasse, dann war das dann einfach nicht mehr drin. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ja, war das die Frage? Das war die Frage, oder?
Ja, das war die Frage. Genau. Wie sieht es denn bei dir aus, Fred? Deutest du, wenn du es hast, deine Träume oder gibt es da zumindest so ein, ich will nicht sagen Verlangen, das wäre jetzt Quatsch, aber machst du dir dann Gedanken, das jetzt irgendwie einzusortieren, einzuordnen, wo das herkommen könnte?
Wenn die intensiv sind, schon, aber eben nicht symbolisch, sondern mit dem Wissen, dass ich halt oder man jetzt glaube ich allgemein hat, da, wie Träume funktionieren und dass das natürlich Sachen sein können, die einen bewegen, aber genauso gut einfach das Gehirn mitunter ganz spontan Sachen zusammenwürfelt, ist es halt auch lediglich ein Hinweis drauf, dass ich dann nach dem Traum natürlich denke, oh, das scheint mich zu beschäftigen und das dann vielleicht mit aufnehmen und drüber nachdenke, ob es mich beschäftigt. Aber das war's schon, da bin ich ganz nüchtern. Aber genau dieses Pubertäts-Jugenddingens und wo man auf der Suche ja nach allem, nach Sinn, nach Verständnis und Identität und so weiter ist, da war natürlich, warum ich da jetzt von einem Artlord, einem Superhelden oder was auch immer geträumt habe, war es natürlich kurz mal interessant, auf der Ebene zu deuten.
Udo?
Ich gehe in meine Träume halt nie auf diese Art rein, ne? Und das habe ich auch wirklich eigentlich nie so getan. Natürlich gibt's immer mal so einen einzelnen Traum, wo man sich dachte, was sollte denn bitte das jetzt bedeuten oder wo kam denn das jetzt her? Ne? Also so eine kurze Frage, die dann in mir aufplöppt. Aber normalerweise nehme ich diese Träume, was dann passiert, einfach hin. Und in den allermeisten Fällen kann ich auch direkt den Finger drauflegen oder könnte ich direkt den Finger drauflegen und sagen, ja, das war jetzt eine Verarbeitung von einer krassen Phase oder den letzten Tagen, wo viel los war oder wo ich was Besonderes erlebt habe. In meinem Leben ist halt immer sehr, sehr viel los und auch immer viel Neues. Dadurch, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere, gerne Sachen verändere, gerne neue Dinge tue und auch einfach echt häufig Sachen in mein Leben stolpern oder Dinge passieren, die irgendwie außergewöhnlich sind und die verarbeite ich dann in diesen Träumen. Aber das ist nichts, wo ich jetzt gedacht hätte, wow, ich muss da tiefer rein, ich muss nach Symbolen und muss da Ausschau halten oder Bücher wälzen oder sowas. Denn irgendwie bin ich da eher annehmend und eher beobachtend und bekomme dann mit, dass da was passiert. Und jetzt gerade im letzten Jahr, wo die Träume mehr geworden sind, weiß ich auch da ziemlich genau, wo das herkommt, einfach weil ich andere Dinge in mein Leben gelassen habe und mein Leben ein bisschen anders lebe und ganz viele Dinge verändert habe und irgendwie mich auch geöffnet habe in manche Richtungen. Und das spiegelt sich da wieder. Das passiert dann in diesen Träumen und hat mich aber nicht dazu geführt, dass ich da groß analysieren mag, sondern eher einfach weiterzugehen und weiterzumachen und das so anzunehmen, wie es ist. Ja.
Mhm. Ja, also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass umso besser man sich reflektiert, mit den Dingen im Alltag umgeht, umso weniger muss man jetzt diese krassen Träume jetzt irgendwie einordnen, einsortieren, weil man schon weiß, wo es herkommt. Manchmal fühlt man das sogar selber, auch während man das träumt. Und ich muss dazu sagen, dass ich verhältnismäßig wenig intensiv träume, also des Nächtens, da ich ein passionierter, wahrscheinlich, also nicht passioniert, aber Tagträumer bin. Also ich habe viele Situationen am Tag, wo ich halt einfach mal so diese kurze Pause mache und da bin ich sozusagen wie in so einem Film. Das ist sehr beruhigend. Deswegen auch mein Nickname überall, Sebastian Guck in die Luft halt, ne? Das war auch immer, du bist ja so ein Hans Guck in die Luft, ne? Das sind die ganz kurzen Pausen, die ich mal so am Tag habe und da wird meistens sowieso schon immer viel verarbeitet und offensichtlich scheint mein Gehirn anders zu funktionieren als bei anderen Menschen. Das heißt also, bei mir geht immer viel irgendwie nebenbei, immer die ganze Zeit und habe das Gefühl, ich mache das schon tagsüber und nachts ist dann eher so als ob man auf die Reset-Taste gedrückt. Also da habe ich recht wenig. Umso intensiver nehme ich dann sowas wie Fieberträume dann wahr. Aber ich glaube, da ist wirklich echt jeder unterschiedlich.
Ja, da habe ich jetzt diesen Cut so gar nicht gemacht. Ich habe jetzt bisher nur von meinen Nachtträumen berichtet, aber Tagträume habe ich auch und das tatsächlich sehr viel und das auch schon ewig. Und das ist auch eine ganz andere Art von Traumwelt, weil ich da, das ist halt mehr meditativ und auch viel mehr, dass mein Geist das teilweise auch ein bisschen lenkt und ich so ein bisschen unterbewusst oder manchmal sogar ansatzweise bewusst ein wenig steuern kann, wohin da die Reise geht und dann wieder alles frei wird. Also einfach dieses irgendwie sich in irgendwas reinträumen und dann aber frei laufen lassen. Und das kenne ich unglaublich gut und bin da sehr, sehr gut drin, mich da völlig zu verlieren. Kann ich also komplett nachvollziehen.
Ja, ja.
Sehr schön.
Dem kann ich auch nur beipflichten. Also Tagträumen ist essentiell, kann ich nur von meiner Seite bestätigen, gerade beim Songwriting oder Ideen für Musikvideo oder Ideen für Illustrationen für eine Märchengeschichte oder ähnliches. Da kann ich mich sehr drinne verlieren und ist schön, wenn man was zum Schreiben dabei hat. Ansonsten reicht das Diktiergerät. Und da kann richtig viel passieren, ja. Fred, wie ist es bei dir mit den Tagträumen?
Na, definitiv auch, was habe ich auch, na, ich weiß gar nicht, wann ich mal nicht träume, aber ich frage mich gerade jetzt, ob theoretisch das was trotzdem was ganz anderes ist als die Nachtträume. Weil Tagträume, ich kenne die eigentlich nicht als so komplett ungesteuert. Schon teilweise, dass die mich überrumpeln, aber schon, dass ich das Gefühl habe, das ist dann wirklich ein Bezug zu Sachen, die mich ja wirklich beschäftigen und die ich komplett dann auch steuern kann, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, das zu unterbrechen. Aber trotzdem, da ist das was anderes als die Nachtträume, die ja nur bedingt, also die luziden Träume quasi habe ich auch relativ selten, dass ich das Gefühl habe, dass ich da eingreifen kann. Ist mir eher ausgeliefert.
Ja.
Ich habe das bewusst mit den Tagträumen reingebracht, weil es auch hier eine Episode gibt, wo das ja auch mehr oder weniger Thema ist, beziehungsweise indirekt auch angesprochen wird. Da kommen wir dann nochmal mit drauf. Aber Träume haben eher verschiedene Arme, sage ich einfach mal, den klassischen Nachttraum oder den Fiebertraum, den Tagtraum. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde, in einem Punkt verbinde die irgendwas, weil die fühlen sich in den meisten Fällen auch wirklich echt episodisch an. Manchmal ist das nicht zusammenhängend, manchmal gibt's krasse Sprünge, wie beim Nachttraum zum Beispiel, aber auch bei sowas wie so einem Fiebertraum, da kann man verschiedene Episoden nacheinander erleben. Und das wäre in dem Fall auch ganz gerne hier meine Überleitung, das Episodische, denn Akira Kurosawas Träume sind episodisch. Es sind 8 Episodenfilme mit unterschiedlichen Themen. Na, dann würde ich sagen, dann lasst uns doch einfach mal in die einzelnen Episoden und Folgen reingehen und dann können wir da was rausziehen und dann hinterher vielleicht nochmal über das Allgemeine sprechen. Und ja, die erste Folge macht diese Folge mit Der Junge im Wald im Regen. Ich bin mir jetzt sicher, ob das jetzt hier die richtige Übersetzung ist. Weiß jemand, wie diese Folge in Deutsch übersetzt wird?
Bei Wikipedia steht Sonne, die durch den Regen scheint.
Ja, genau.
Da würde ich an der Stelle einfach mal, das ist ja das, was Leo schon sagte, dass das die Fuchshochzeit wäre und dass das ja auch so ein bisschen ein Einstieg war, würde ich vielleicht einfach mal mit dir anfangen. Kannst du ganz grob zusammenfassen? Kriegst du das noch hin, um was es in der Geschichte geht?
Ja, das kriege ich hin. Ich versuche das zu machen, ohne über die einzelnen Bilder auszuufern. Wir haben einen kleinen Jungen bei einem Gehöft. Es regnet und gleichzeitig scheint die Sonne. Er wird von der Mutter angesprochen, dass wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint, dass da die Füchse Hochzeit halten im Wald und dass er nicht in den Wald gehen darf. Also er darf diese Hochzeit nicht sehen. Also es ist ein ganz eindringlicher Hinweis von der Mutter. Die Mutter verschwindet dann allerdings aus dem Bild und der Junge läuft natürlich in den Wald. Es klingt ja auch irgendwie verlockend, also Füchse, die Hochzeit halten. Und er geht in den Wald, das ist alles sehr dicht, es ertönt Musik und Glöckchen klingeln. Und er sieht dann diese Hochzeitsgruppe den Weg entlang schreiten, wobei das eher Schreiten, Tanzen ist. Und sieht da diese weißlichen Füchse in wunderschönen Kostümen und sie drehen sich immer mal zu dem Baum, wo er steht und beobachtet. Das ist ein ganz tolles Schauspiel und ja, dann rennt er wieder weg aus dem Wald, rennt wieder zurück zum Gehöft. Allerdings ist da die Mutter an der Tür und wartet schon auf ihn mit einem ganz strengen Blick und sagt ihm, dass ein erzürnter Fuchs da gewesen ist, weil er gesehen wurde. Und überreicht ihm ein kleines Schwert, weil die Füchse fordern, dass er sein Leben beendet, weil er das gesehen hat. Und er soll um Vergebung bitten bei den Füchsen. Das heißt, sie fordert ihn dazu auf, die Füchse zu suchen, die leben unter dem Regenbogen, auch wieder ein sehr schönes Bild, und sagt ihm, dass sie ihn nicht einlassen kann, solange ihm die Füchse nicht vergeben haben, und schließt die Tür. Dann rennt der Junge wieder weg mit dem Schwert in der Hand und steht zum Schluss auf einem wunderschönen bunten Feld mit einem sehr schönen Regenbogen.
Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz was vorweggeben. Ich habe den Film heute Morgen gesehen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen und ich hatte heute tatsächlich sogar noch einen Termin. Das heißt, ich hatte genau 2,5 Stunden Zeit, um mir diesen 2 Stunden Film anzuschauen und dann noch ein paar Notizen noch mitzumachen. Das sind die denkbar schlechtesten Bedingungen, um sich diesen Film irgendwie nähern zu wollen. Und ich habe gleich in den ersten 10 Minuten gemerkt, meine Güte, ich komme hier nicht rein. Das ist diese sehr theaterhafte Inszenierung, diese langen Einstellungen mit diesen ganzen folkloristischen, musikalischen Themen da drinne, haben es mir wahnsinnig schwer gemacht und ich habe schnell gemerkt, ich persönlich hätte mir gewünscht, diesen Film vielleicht im Kino zu sehen, im kleinen Programmkino oder irgendwo in der Arte Mediathek mit einer kleinen Anmoderation, mit einem kleinen Special vorab oder irgendjemand, der mir vielleicht den Film so 10 Minuten vorher einordnet, mir ein bisschen was zur Biografie sagt. Und als ich das mir heute Morgen so gedacht habe, dachte ich mir, Mensch, da könnte man vielleicht doch einfach diesen Podcast heute dazu nehmen. Das heißt also, alle, die heute diesen Podcast gehört haben, haben eine sehr gute Vorbereitung, um sich dann diesen Film anzuschauen, die ich heute Morgen nicht hatte. Denn ich habe schnell gemerkt, da ist eine Symbolik dahinter, da ist eine Bedeutung dahinter. Und ja, ich habe die Biografie gelesen. Ich denke, ich kann mir ein paar Sachen zusammenreimen. Aber es hat mich tatsächlich echt nicht ergriffen. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz grob fragen, weil Leo, dir habe ich schon rausgehört, dich scheint das schon zu catchen. Fred, Udo, ich weiß schon grob, wo es bei euch in welche Richtung geht. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz die Leo nochmal fragen, was holt dich bei dem ganzen Thema ab und vor allem bei diesem Kurzfilm, also bei dieser Episode? Was ist da das, was dich da so reinzieht?
Also im ersten Moment die Szenerie mit Regen zusammen mit Sonnenschein, was ja so schon was Besonderes ist. Also wir das ja auch als Kinder als etwas Besonderes empfunden haben. Das hat mich als erstes schon mit reingezogen. Und wie die Mutter sagt, dass wenn die Sonne scheint und es gleichzeitig regnet, dass die Füchse Hochzeit halten, das hat schon was Märchenhaftes. Natürlich, wenn man einem Kind etwas verbietet und dann klingt das auch noch so verlockend und so spektakulär, natürlich rennt das Kind in den Wald, um die Hochzeitsprozession zu sehen. Deswegen hat mir das gefallen, dieser Einstieg. Und natürlich auch, wie die Füchse dargestellt sind. Also ich bin großer Fan von der traditionellen Kleidung der Japaner und auch von diesen, sag ich mal, Theaterkostümen und der Bemalung im Gesicht. Das war alles sehr stimmig für mich. Ich mag die Bewegungen auch aus dem Theater sehr gerne. Und mich hat es erfreut, mich in diesen Szenen, in diesen Bildern zu verweilen. Weil viele der Szenen auch als Fotografie, also insgesamt sehr stimmig sind. Es sind große, weite Bilder mit großen Bäumen oder mit viel Blumen oder halt dieses Gehöft, wo die Sonne drauf scheint und der Regen runterperlt. Es sind schon schöne Bilder, die mich persönlich da sehr eingefangen haben.
Mhm. Udo, wie sieht es bei dir aus? Wie war dein Einstieg mit dieser Episode?
Also ich bin ja völlig unvorbereitet in diesen Film hineingestolpert. Und ich muss gestehen, der hat mich mit den ersten zwei Episoden erstmal einfach völlig überfahren. Und zwar, also ich wusste erstmal nicht so richtig, wo es oben oder unten und was bedeutet das alles und war auch erstmal damit konfrontiert, dass es überhaupt ein Episodenfilm ist, wo die Episoden überhaupt gar nicht miteinander zusammenhängen, sondern wirklich einzeln für sich stehen. Und ich habe tatsächlich diese Pi mal Daumen 30 Minuten gebraucht, um irgendwie Zugang und Einstieg zu finden und war dann so ab der dritten Episode so richtig drin, weil die mich auch richtig gekriegt hat, formal, inhaltlich, da kommen wir später drauf. Diese erste hier, die ist erstmal einfach so auf mich eingeprasselt und ich habe halt versucht, irgendwie in diesem Dickicht einen Weg zu finden, das auszumachen, was ich hier gerade sehe und habe es für mich auch erstmal einsortiert wie eine Theatervorführung. Es wirkte auf mich unglaublich theaterhaft, theaterhafte Bilder, auch das Tempo und auch ein bisschen die Art und Weise, wie die ganzen Bilder mit der Kamera spielen. Das wirkte mir auch alles sehr bühnenhaft und da habe ich eigentlich sehr viel Zugang zu, aber ich fühlte mich hier so reingeworfen. Also auch ich, Basti, ich kann da völlig nachvollziehen, genau das, was du sagst, so eine Einführung in einem kleinen Programmkino oder irgendwas in der Richtung hätte mir da auch sowas von geholfen, denn hier, ich fühlte mich so reingeschubst, orientierungslos, ahnungslos und auch relativ ratlos und dann mit diesen Themen konfrontiert und auch gerade mit dieser allerersten Handlung, die direkt sehr klar macht, wo der Hammer hier hängt, nämlich man kann da einsteigen und anfangen zu interpretieren oder man guckt sich einfach diese Träume von Kurosawa an und akzeptiert einfach, was da so ist und was da stattfindet und guckt mal, was man so draus ziehen kann. Und da bin ich dann auch erstmal gelandet, gar nicht bei einer Interpretation oder bei einem, ich versuche jetzt hier irgendwie ein tiefes Bild zu verstehen oder vielleicht eine inhaltliche zweite Komponente, irgendwie einen Subtext zu finden, irgendwas in dieser Richtung, sondern ich habe das erstmal einfach weiter auf mich einprasseln lassen, um so eben irgendwann auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen und mitfahren zu können. Ja, so würde ich das beschreiben. Fred, ging dir das auch so?
Jein. Ich hatte den Vorteil, dass ich ein bisschen was schon vorher drüber wusste, kurz reingelesen hatte und deswegen wusste, dass es Episoden werden, dass die nicht zusammenhängen, dass ich das nicht erwarten kann und dass deine Reaktion und die von Basti und auch die von mir so, glaube ich, ungefähr 99% der Menschen ausmachen, die diesen Film gesehen haben, dass sie einfach genau die gleichen Probleme hatten, den Zugang zu finden und sich fragen, ja, oder es schwer hatten, da mit umzugehen. Und deswegen habe ich sowas Ähnliches schon erwartet. Und muss dann sagen, dass die erste Episode mir aber sehr gefallen hat. Gerade wegen des Optischen, was Leo auch gesagt hat. Ja, das war einfach wunderschön einfach. Auch es war das Theatralische hat mich gleichzeitig abgeschreckt, gerade am Anfang. Aber dann im Wald dieses Märchenhafte mit diesem diesem Nebel, der selbst auch theatralisch wirkt und überhaupt nicht ja wie ein Nebel, dem einfach filmt, sondern wie ein gemachter Nebel, aber so wunderschön nach einem alten Märchenfilm und dieses Fuchshochzeitsballett und die auch ja ein bisschen beängstigend sind und dann das Schlussbild, das fand ich schön und gleichzeitig hatte ich Angst, dass es so weitergeht. Und im Rückblick ist das die Episode, die mir auf jeden Fall am besten gefallen hat. Insgesamt. Oh, die wow. Einfach, wo ich einfach in die Atmosphäre reinkam, wo ich mich habe treiben lassen und das Gefühl hatte, die kann ich auch einfach geschehen lassen, ohne irgendwas groß deuten zu müssen. Andere Episoden drücken einem das mehr auf, dass man über irgendwas nachzudenken hat. Das tut diese erste halt nicht unbedingt, sondern die gibt das mehr so offen hin, mach was draus oder auch nicht. Und die kann man auch wirklich genießen, finde ich. Andere sind ja eher unappetitlich oder schwerer zu verdauen. Und diese ist halt klar mit diesem möglichen, bring dich doch um oder bitte um Entschuldigung, eins von beiden, das Ende ist schon bitter. Aber bis dahin ist es irgendwie, hat es eine schöne Düsterheit. Und gleichzeitig sitzt man durch da und denkt sich, okay, müsste ich jetzt was wissen? Könnte ich mehr wissen, wenn ich in der japanischen Mythologie mehr drin wäre? Ich weiß zumindestens, dass der Fuchs ein sehr wichtiges Tier ist, aber da hört es auch schon auf. Also alles, was man dann noch wissen kann und ob das jetzt wahrscheinlich zu diesen Kitsune gehört, die japanischen Fuchswesen, die da irgendwie so halb Mensch, halb Fuchs sind und was da alles gibt. Und was da mitschwebt, gleichzeitig habe ich mich doch außen vor gefühlt. Habe ich mich bei anderen aber noch mehr gefühlt oder es hat mich mehr gestört? Also die Episode hat mich erstmal gut reinrutschen lassen und auf der gleichen Seite habe ich gedacht, selbst wenn alle Episoden so gewesen wäre, wäre es trotzdem nur harte Kost gewesen, über 2 Stunden.
In dieser Episode, finde ich, sind so die Themen Schuld, das Verbotene, also verbotene Einblicke bekommen und halt Kindheitstraumata sind da irgendwie so die vorwiegenden Sachen, die da verhandelt werden. Ich weiß noch aus der Biografie von Kurosawa selber, dass er als jüngstes Kind in der Familie natürlich viele Geschwister hatte, da viel Unsinn getrieben hatte, auch viele Streiche gespielt hat, aber der hat zum Beispiel bei einem riesengroßen Brand ist er mit seinem großen Bruder, sind die spielen gegangen irgendwo und da haben die nach dem großen Brand, da sollten die ja nicht spielen, haben die dort die ganzen verbrannten Leichen sowas gesehen, das hat ihn zum Beispiel stark traumatisiert, das hätte er nicht sehen sollen und dürfen, weil er dort gar nicht spielen durfte. Es gab auch noch viele andere Dinge in seinem Leben und ich gepaart mit dieser uralten japanischen Legende mit diesen Füchsen, die heiraten, wenn die Sonne hier im Regen scheint, sehe ich da schon Querverweise. Aber da hört's bei mir tatsächlich auf. Und vielleicht an dich die Frage, Leo, was hast du denn da reingelesen? Was ist so deine Interpretation von diesem Traum? Was meinst du? Was steht da hinten an?
Ich würde da gar nicht so viel schwierig zu sagen. Für mich ist das ein kindlicher Blick auf die Welt als Traum, gemischt mit Märchen, von denen man gelesen hat, gefärbt mit den Bildern, die man in Büchern gesehen hat. Also daher die Fuchserscheinung und gemixt mit dieser kulturellen Färbung, also mit diesem Vergebung und gemixt mit dem Schwert, was ja erstmal sehr, also wirklich sehr hart klingt oder hart ist. Ne? Wenn du keine Vergebung bekommst, musst du dir das Leben nehmen mit diesem Schwert. Das ist stark kulturell gefärbt, aber ich habe es wahrgenommen als kindliche Wahrnehmung von Märchen. Und auch mit den starken Blumenfeld, mit den starken Kostümen. Als Kind macht man manchmal Sachen, die man nicht machen soll oder macht sie erst recht, weil es einem verboten wurde, weil da der Reiz ist. Na, wenn du das und das machst, passiert das und das. Und da ist dann dieser Reiz da als Kind. Deswegen habe ich das tatsächlich durch die Linse eines Kindes eher wahrgenommen, was verboten ist zu tun und dann diese Figuren zu sehen. Kleine Anmerkung am Rande. Ich weiß nicht, ob ich kulturell da komplett richtig liege, aber gerade der weiße Fuchs ist im Shinto-Glauben ein Botschafter der Shinto-Götter. Ich weiß jetzt nicht, ob deswegen hier die Füchse stark weißlich angemalt gewesen sind, ob das ein Stilmittel ist oder ob das bewusst so gewählt wurde, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das war mein erster Gedanke, als ich die Füchse gesehen habe, weil die schon stark weißlich angemalt gewesen sind und das unter anderem mit der Shinto-Religion zusammenhängen kann. Also bin da kein Experte.
Du bist mehr Expertin als wahrscheinlich wir anderen drei. Was das angeht.
Ach Gott, das, nee.
Mit Abstand.
Das nicht, nein, nein. Also ich habe die erste Szene, hat mich halt sehr mitgenommen aufgrund dieser schönen Bilder, aufgrund der Perspektive des Kindes und die Verarbeitung von eigenen Erlebnissen, offensichtlich gemixt mit Folklore-Elementen. Und ich denke dann halt als an uns, es wird euch als Kinder auch so gegangen sein. Ihr habt ein Kinderbuch gelesen oder euch wurde vorgelesen, ihr habt die Bilder dazu gesehen und ihr habt die Bilder dann und die Geschichte länger mit euch rumgetragen. Also ich kann mich daran erinnern im Kindergarten, wenn ich glaube Hänsel und Gretel vorgelesen wurde und ich hatte dann ganz viele intensive Bilder von der Hexe im Kopf über lange Zeit. Auch ich glaube ein Kinderbuch mit der Geschichte von Eckle, wo es einen Schlangenkönig gibt und der ist aber ganz positiv belegt und das war so anders als in den anderen Märchen. Da gab es immer so schwarze Schraffurzeichnungen dazu, die zu den anderen Zeichnungen sich abgehoben haben und das ist halt einfach länger kleben geblieben. Deswegen sehe ich diese Szene eher aus der kindlichen Perspektive und vermixt mit eigenen Erlebnissen. Ja.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Mein Urgroßvater, der hatte mir immer ganz viele Märchen erzählt und da entstehen ja trotzdem Bilder irgendwie im Kopf und die bin ich sehr lange nicht losgeworden. Das auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Wir sind bei einem wichtigen Punkt und zwar, du hast es so schön gesagt, so wir sehen das ja aus so einer kindlichen Perspektive. Denn die zweite Geschichte, die ist hier auch aus einer kindlichen Perspektive, nämlich der Pfirsichgarten. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass bei der ersten Geschichte der filmische Blick auf Augenhöhe mit dem Kind ist, während wir in der zweiten Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive auf das Kind draufschauen. Und das fand ich tatsächlich, gerade weil sich die Episoden sehr viel Zeit nehmen im Aufbau, im Erzählen, hatte ich natürlich Zeit, darüber nachzudenken, warum sieht das jetzt anders aus und habe festgestellt, ey, das wird immer aufsichtig gefilmt. Also wir schauen von oben herab. Und das wird in der Geschichte aber auch deutlich. Ganz kurz, traut sich jemand zu, den Pfirsichgarten kurz zusammenzufassen, um was es da geht?
Nein.
Ich verlese gern den Wikipedia-Abschnitt.
Also dieser Pfirsichgarten, da hat mich, ich glaube, das war eben auch das, was ich mit diesem Reinstolper meinte, ne? War beim ersten in diesem ersten Abschnitt, da konnte ich mich einfach fallen lassen in diese Inszenierung, dieses Theaterhafte, diese Bilder und auch dieses Traumhafte und mit dem Nebel und so weiter. Also das hat mich auch mit dieser Musik durch dieses langsame Voodoo-artige Trommeln und Flöte, ne, das hat mich einfach formal völlig mitgerissen. In dieser zweiten Episode stand ich völlig nackig in der Erbsen. Ich war überfahren, inhaltlich wie formal, was mir das sagen soll. Und also das zusammenfassen, nein.
Okay, also von der Bildgewaltigkeit her verstehe ich das, ja. Das ist sehr intensiv, da passiert sehr viel und es ist schwierig, den Inhalt mitzunehmen, wenn man von diesem wirklich gewaltigen Bild, von diesem Pfirsichhain da erstmal mitgenommen wird und den Kostüm und auch der Menge an Darstellern in diesen unglaublich aufwendigen Kostümen. Also das verstehe ich. Ich bin da, wenn ich das kurz ausführen kann, reingegangen mit, das Kind wird älter und jetzt kommen Momente, wo Verantwortung übernommen werden muss und von außen Verantwortung übertragen wird. Und die kann richtig platziert sein, die kann aber auch falsch platziert sein. So habe ich diese Folge empfunden. Soll ich es ganz kurz zusammenfassen? Ist das für alle Beteiligten okay?
Oh ja, sehr gern.
Kannst du gerne zusammenfassen.
Okay, ich versuche so neutral wie möglich. Stopp mich bitte, wenn ich ausschweifend werde. Wir sehen eine Szenerie im Haus, wo anscheinend die älteren weiblichen Geschwister zusammen mit Freundinnen beim Tee sitzen und der Junge bringt den Tee für die Gäste. Er fragt nach, wart ihr nicht zu sechst? Und die wahrscheinlich, ich nehme an, Schwester sagt, nein, wir waren zu fünft. Er fragt wieder nach, wart ihr nicht zu sechst? Nein, wir sind zu fünft gewesen. Und während er den Tee reicht, schaut er einmal rüber zu einer Art Tribüne, wo diese Kaiserpuppen aufgebaut sind. Also schreibt bitte dann, ob das so korrekt ist. Ich dächte, das sind diese, die den Kaiserhof darstellen, diese Puppen. Da gibt es einen speziellen Begriff dafür, der fällt mir jetzt allerdings nicht ein. Und die stellen verschiedene Positionen im Hof dar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die sind alle sehr schön gestaltet. Und er fragt nochmal bei dem vermeintlichen Schwesterlein, wart ihr nicht zu sechst? Und sie macht sich langsam Sorgen, weil irgendwas stimmt nicht. Nein, wir waren die ganze Zeit zu fünft. Und dann sieht er aber hinten an der Tür, da steht jemand. Da steht ein junges Mädchen in einem weiß-rosanen Kimono. Und er sagt, da steht sie doch. Und alle schauen und dann ist das Mädchen auf einmal weg. Dann fragt sie wieder, ob er in Ordnung ist. Er rennt dann weg und wir sehen dann das Mädchen mit dem weiß-rosanen Kimono. Sehen wir wieder an der Tür stehen. Das ist eine ganz tolle Perspektive. Und wir hören auch so eine Art Glöckchen. Das Glöckchen ist aber wie so ein Lockmittel und sie rennt weg und der kleine Junge rennt dem Mädchen hinterher. Und er landet dann an diesem Pfirsichhain, der wie in Stufen arrangiert ist, also wie in Grasstufen. Da stehen aber keine Pfirsiche, also wir haben dort nur eine Graslandschaft beziehungsweise diese Grasstufen. Und plötzlich tauchen da diese Puppenfiguren auf in realer Größe. Ganz aufwendig, spektakuläre Kostüme. Und die schimpfen den Jungen, dass zu dem Tag, also zu der Festlichkeit, die gerade stattfindet, eigentlich die Puppen gefeiert werden sollen, die symbolisch stehen für die Pfirsichblüte. Ich weiß nicht, ob Pfirsich richtig übersetzt war, ob nicht doch die Kirschblüte gemeint ist, aber ich hatte es jetzt als
Pfirsich.
Okay, gut. Also die Pfirsichblüte gefeiert werden soll, ich vermute mal ähnlich wie beim Hanami mit der Kirschblüte. Und dass aber alle Pfirsichbäume gefällt worden sind. Und schimpfen da den Jungen, dass es passiert ist und dass sie doch so den Tag nicht feiern können, weil die Pfirsichbäume nicht mehr da sind. Und der Junge fängt an zu weinen und die Großen schimpfen, dass er nur weint, weil er die Pfirsiche vermisst. Und dann sagt er aber ganz trotzig, Pfirsiche kann man kaufen, einen blühenden Pfirsichhain kann man nicht kaufen. Also die Bäume, die gerade blühen. Und dann kehrt kurz Stille ein und einer der Puppendarsteller sagt, dass der Junge sogar versucht hat, das aufzuhalten, als die Bäume gefällt worden sind. Und es wird festgestellt, dass er ein guter Junge ist, dem wirklich an den Blüten etwas liegt und an der Schönheit etwas liegt, was ich sehr poetisch finde, aber das am Rande, da können wir später drauf eingehen. Und dann wollen sie diesen Tag nochmal für ihn feiern, also diese Pfirsichblüte. Und fangen an, wie eine Art Prozession, fangen an zu tanzen, also wenn man das Tanz nennen kann, also stellen quasi sich da in den Positionen, in denen sie sind, also von den Kostümen her. Ich würde jetzt sagen, Kaiserpaar, Bruder, Schwester von den Kaisern und dann Hofstaat, so wie das aufgebaut ist und machen da ihre typischen Bewegungen und dann fängt es an, Blütenblätter zu regnen und der kleine Junge hört auf zu weinen. Und freut sich über die Blütenblätter. Und dann ist nur noch die Darsteller sind dann weg. Dann ist nur noch das Mädchen da in diesem rosa-weißen Kimono. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich richtig bin, aber man sieht dann diese abgetrennten Pfirsichbaumstümpfe stehen.
Ja.
Und er ist ganz irritiert und sucht und schaut. Und dann steht da musste ich aber auch wieder an Vincent van Gogh denken, was sehr witzig ist an dieser Stelle, aber dazu später mehr. Ein einzelner Ast, der in Blüte steht und der dieses Klingeln, also der dieses Klingelgeräusch macht, so wie das Mädchen in dem rosa-weißen Kimono, also als Hinweis, dass sie das repräsentiert und dass doch wieder, symbolisch eventuell wieder Leben in diesen Hain kommt. Ja. Mhm. Ich glaube, das war es jetzt runtergebrochen, so gut wie möglich.
Das ist sehr ausführlich, würde ich sogar sagen. Mhm. Da kann ich nichts dazu ergänzen. Sehr
schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Fred, wie siehst du das?
Du hast da mehr rausgezogen als ich. Mich hat diese Episode auch schon komplett erschlagen und wusste überhaupt nichts mehr damit anzufangen.
Ach, schade.
Ja, da habe ich diese Einzelheiten gar nicht mitgenommen, war nur total auch verwirrt von den Gesten, die lebenden Puppen dann gemacht haben. Das wurde irgendwie, dachte dann schon wieder, okay, weiß ich gar nicht, was das von mir möchte, und war dann, da war ich ein bisschen schon wieder ab von der Spur. Das hat mich auch ästhetisch nicht mehr so angezogen, das Ganze. War ich ein bisschen durcheinander, auf jeden Fall.
Ja, okay. Ja, leider. Okay. Udo, wie sieht's bei dir aus?
Da hatte ich halt schlicht den Eindruck, dass ich ganz viele Dinge nicht mitbekomme, weil ich kulturell nicht drin stecke. Also zum Beispiel, dass der Pfirsich und der Pfirsichbaum garantiert noch mehr Bedeutung beinhaltet, die ich einfach nicht kenne, die ich einfach nicht sehe, nicht verstehe. Und dass mir so, also allein schon noch bei der Szene am Anfang, durch diese Püppchen, also mir fehlt so viel von diesem kulturellen Hintergrund, dass mich das, glaube ich, einfach überfahren hat und erschlagen hat. Und das ging mir in den meisten anderen Episoden nicht so. Das war hier mit Abstand am meisten, dass ich das Gefühl hatte, so hier, ich stehe einfach in all diesem Treiben und verstehe genau nichts. Also ich kann begreifen, was hier so vor sich geht, aber das erreicht mich nicht, weil ich die ganze Zeit den Eindruck habe, so mir entgeht hier überall was. Als wenn man auf dem Schulhof steht und überall flüstern die Menschen und man bekommt mit, dass die Leute lachen, und man versteht so verschiedene Stimmungen, aber man versteht die Worte nicht und man bekommt die ganzen Gesprächsfetze nicht mit. So habe ich mich da gefühlt, so ein mir entgeht hier irgendwie gerade alles und ich stehe da verloren herum. Naja, so würde ich das sagen.
Ja, so habe ich das auch in der Art gefühlt, genau. Einfach zu viel Unbekanntes, ja.
Also ich habe versucht, diese Episode erst rational zu fassen, bis ich dann gemerkt habe, dass er emotional gut funktioniert, und ganz besonders dann im letzten Drittel hat es mich dann ganz gut gepackt. Der Build-up ist mir tatsächlich wirklich zu lang gewesen. Das ist aber wirklich echt eine Geschmackssache. Das ist vielleicht auch allgemein meine Herausforderung, zumindest mit dem Film. Ich finde einige Episoden in der Inszenierung viel zu lang und zu ausufernd. Die hätten meiner Meinung nach wirklich ein bisschen knackiger sein können. Hätte trotzdem funktioniert. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, nein, ich möchte gerne bitte mehr davon sehen. Das kann ich auch sehen. Aber für mich hätte das gereicht, denn zum Ende genau dieser Episode hat mich diese Trauer um Vergangenes und Verlust der Natur. Das sind so zwei Gefühle. Wir hatten früher einen Garten, und wenn da was gefällt worden ist, so ein Baum, wo du drin geklettert hast, oder wo du bist da reingeklettert und hast du die Äpfel oder Birnen halt runtergeholt oder die Kirschen halt rausgepflückt, und dann musste der gefällt werden. Das ist so eine Trauer, das macht was mit mir. Da fällt mir auch dieses Lied ein von Alexandra, mein Freund, der Baum ist tot. Kennt das jemand von euch?
Völlig unterschätzte Frau.
Es ist wirklich wirklich fantastischer Song. Also der rührt mich ja immer noch zu Tränen. Das ist wirklich, und so ähnliches Gefühl habe ich gedacht, dass er mit der Episode hier auch erzeugen will. Das ist so eine kindliches Trauern um eben halt dieses Vergangene, um den Verlust der Natur. Dieses trotzdem steckt ja dann die Hoffnung drin. Meisten Fans ist so, man hat das ja eben halt gefällt oder eingekürzt, damit es frisch wieder nachwachsen kann. Das war ja auch üblich. Oder aus anderen Gründen. Aber da würde ich vielleicht einfach mal dich fragen, Leo, wie ist dann die Folge bei dir so angekommen? Was hast du daraus gezogen? Wie spricht die Folge zu dir, die Episode?
Für mich ist es die logische Konsequenz aus der ersten Folge. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch.
Nee, dachte ich mir schon.
Wieso?
Nee, ich dachte mir das schon, weil du die Geschichten auch so gut nacherzählen konntest, da merkte ich schon, alles klar, da ist so ein...
Ja, also ich hatte ja schon bei der ersten Folge den Draht aus der kindlichen Perspektive, und wo ich mich reinfühlen und reindenken konnte oder reinerinnern, und dann kommt, man wird älter, Und man stellt fest im Kindesalter, Dinge, die man tut, Dinge, die um einen herum passieren, haben Konsequenzen. Und wenn man jetzt mal von dem Inhalt kurzen Schwenk macht und in die Vogelperspektive geht, haben wir da ein kleines Kind, was Schönheit liebt, was die Natur liebt und durch ein traumartiges Erlebnis oder ja vielleicht tatsächlich Verarbeitung in einem Traum, Trauer um die gefällten Bäume, das verarbeitet, konfrontiert wird durch die Puppen, die vermeintlich Erwachsenen, die sagen, du bist schuld, dass das hier so passiert ist. Und dann fängt das Kind bitterböse an zu weinen und nein, und ich wollte die Schönheit hier erhalten. Und dann lachen die Erwachsenen und ja, dir ging es ja nur um die Pfirsiche. Und das Kind sagt, nein, es geht um die Schönheit der Pfirsichblüte. Mhm. Und das ist eine ganz starke Aussage, auch dass oft Erwachsene ja nicht damit richtig liegen, was sie einem sagen. Und dass das, was um einen herum passiert, nicht immer die besten Konsequenzen hat. Und dass man nicht unbedingt auch selber was damit zu tun hat, aber die Konsequenzen mittragen muss. Das war für mich diese Folge. Also man wird älter und macht neue Erfahrungen. Und die kommt damit dazu. Und ich finde, hier sticht positiv, oder das ist meine Interpretation, wir haben hier einen kleinen Jungen, der Schönheit sieht, Schönheit sehen möchte, Schönheit erhalten möchte und um die auch trauert. Und die dann aber halt nochmal neu erlebt in dem Moment, oder hier ist es natürlich nacheinander mit dem Moment, wo er sieht, dass dann nochmal ein neuer Ast gewachsen ist, wo wieder Blüten stehen. Also wenn man jetzt das Erlebnis mit den Puppen wegnehmen würde und das in die Realität packen würde, dann sind da die Bäume zurechtgestutzt worden, aus Gründen, damit es am nächsten Jahr wieder besser wachsen kann. Und er sieht dann den ersten Strunk, wo wieder Blüten stehen. Also das hat was sehr, sehr Positives. Also für mich in meiner Wahrnehmung.
Ja. Ja. Schon so eine melancholische Anekdote aus der Kindheit. Doch, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da noch ein paar Ergänzungen dazu, Udo oder Fred?
Da kann ich nichts ergänzen. Nichts.
Oh, ich dachte, ich empfehle euch, also als ich Basti das empfohlen hatte, das ist so bildgewaltig und da passiert so viel. Ich vergesse manchmal, dass ich was Japan betrifft, doch relativ viel konsumiere. Ja.
Ich kann ab der nächsten Episode durchaus wieder mehr punkten. Da würde ich mich sogar an den Inhalt rantrauen. Aber diese zweite ist einfach so ein, da sitze ich im Kinosessel und lausche einfach, was du erzählst. Denn das war zu viel für mich.
Okay.
Aber es wird besser, es wird besser. Ich muss wirklich sagen, der Fred hat ja schon so ein kleines Ranking aufgemacht hier mit seinem, die erste war für ihn die stärkste und so. Die zweite war für mich einfach schlicht die schwierigste. Und damit meine ich nicht die schlechteste, einfach nur die schwierigste. Ja, definitiv. Okay. Zu allen anderen hatte ich weit mehr Zugang. Diese zweite einfach, ich habe keinen Zugang gefunden und kriege jetzt so langsam eine Idee davon, dadurch, dass du deinen Zugang zur Verfügung stellst. Aber also das wirklich, da hat's mich verlassen. Und das ist bei allen anderen Episoden nicht der Fall. Da hatte ich mal mehr Zugang, mal ein bisschen weniger Zugang, aber überall zumindest irgendeinen Zugang. Das war bei der zweiten echt einfach kompliziert.
Dann würde ich doch einfach gleich mal die Gelegenheit nutzen, Udo. Dann kannst du doch einfach mal die dritte Folge, der Schneesturm, oder wird das dort der Schneesturm?
Oh
doch,
ja, genau, Schneesturm.
Vielleicht einmal mal ganz kurz zusammenfassen, was geht's in dieser Episode?
Das kriege ich hin. Also die hat mich, da war ich dann drin. Da war ich dann wirklich drin. Da ist eine Gruppe von Bergsteigern. Die Bildsprache ist eine völlig andere als in den ersten beiden. Das ist also eine viel, viel düstere Herangehensweise. Und die kämpfen sich durch einen Schneesturm durch, an einem Berghang, hören auch eine Lawine. Da ist manchmal auch schwierig zu erkennen, was passiert. Und das ist alles so ein bisschen verdunstschleiert durch diesen ganzen Schnee. Und die finden halt ihr Basislager nicht und irren da herum. und ja, siechen dahin, kann man sagen, und verlieren mehr und mehr dann die Kontrolle und auch mehr und mehr das Bewusstsein. Und so kurz vor dem Punkt, wo völlig das Bewusstsein verloren wird, erscheint eine Frau, die auf mich was sehr Geisterhaftes hatte. Da ist bestimmt wieder ein Link zur japanischen Mythologie, der mir entgangen ist, aber das ignoriere ich jetzt einfach. Also es kam diese Frau, diese Erscheinung, diese geisterhafte Erscheinung. Und so wie ich das interpretiert habe, hat sie versucht, diesen einen Bergsteiger, der da ganz kurz vorm Untergang ist, versucht ins Jenseits zu locken und irgendwie mitzuziehen, ins Jenseits rüberzuziehen. Und dann kriegt diese Gruppe aber nochmal einen Energieschub und sie schaffen es zu diesem Basislager und kommen zurück. Und dann sind sie wieder wach und der Himmel klart sich auch was auf. Und ich meine zu spüren, dass sie vorher auch direkt in der Nähe von diesem Lager waren, ja, dass der Weg genau am Ende nur noch kurz war. So kam mir das vor. Genau. So. Das war meine Zusammenfassung und ich fand die Bildsprache ganz fantastisch. Ich fand das Tempo sehr, sehr gut und da hatte ich direkt einen Zugang, weil ich konnte halt spüren, worum es geht und ich konnte diese Aufgabe dieser Männer spüren und konnte diese Versuchung spüren, einfach aufzugeben in diesem Kampf gegen die Natur, gegen diesen Gipfel, gegen diesen Schneesturm und also da die letzten Kräfte nochmal zu mobilisieren und wirklich diesen Weg zu schaffen und irgendwie diese Energie nochmal zu bekommen, nochmal auf die Suche zu gehen und nicht zu wissen, ist das weit oder ist das nah und dann eben diesen Erfolg da drin zu spüren. Das fand ich emotional auch wirklich sehr stark. Also da war der Zugang dann da.
Schön.
Mich hat diese Episode dann auch auf jeden Fall gleich wieder mehr abgeholt. Das ist eben nicht so offensichtlich die Kulturbarriere da, um das zu verstehen, sondern Schnee kenne ich, Schneesturm so ein bisschen, nicht in dem Ausmaß, Berge, verschiedene Filme, die ein ähnliches Thema behandeln auch. Dadurch war das Reinfühlen viel einfacher und auch gleich die ersten Bilder dieses in dem Sturm, das. Der Film hat atmosphärisch mich auch gleich wieder reingeholt. Wikipedia sagt, der Geist wäre wohl eine Yuki Onna gewesen.
Ja, Yuki Onna.
Da kannst du dann bestimmt mehr dazu sagen, was da noch der Hintergrund ist. Das ist auch was sich irgendwie noch gut nachvollziehen lässt. Also es wirkt sich jetzt nicht wäre das jetzt schwierig zu verstehen, braucht man auch nicht. Ja, die Episode kann man einfach super gut mitfühlen und ist schön umgesetzt, ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend. Die Ironie dann, dass sie sich so anfühlt, als wären die ganze Zeit eigentlich direkt schon vor ihren Zelten gewesen und haben sie nicht gesehen, ist eine bittere und irgendwie witzig dann der Schluss auf eine gewisse Art. Die fand ich auch kurzweiliger, die Episode. Irritierend war an dem Punkt nur dieses Episodenhafte und das, also sich schon wieder in was Neues reinfühlen zu müssen. Also immer dieser Switch quasi zwischen Episoden und es geht komplett von neuem los und es ist nicht nur einfach eine neue Story, sondern ein komplett neues Setting. Also es gibt immer so vielen, dass man sich erstmal reindenken muss, um zu versuchen, wo soll es jetzt hingehen? Eine neue Welt quasi, eine neue Zeit, neue Charaktere. Fing dann da an, ab der Episode ein bisschen schwieriger zu werden, während gleichzeitig die Episoden, wie Udo sagt, eigentlich auch zugänglicher wurden. Aber jedes Mal das Neue wurde dann etwas ermüdend, sage ich mal.
Also bei der Episode ging es mir so, obwohl mir das Setting gut gefallen hat, ich fand das auch so bedrohlich ganz gut. Ich fand das auch interessant auch geschnitten. Das war ganz cool. Aber ich fand das insgesamt alles zu lang. Es fühlte sich sehr zäh an. Und dadurch hatte ich Schwierigkeiten reinzukommen. Den Schluss fand ich dann ganz gut. Auch die ganze Auflösung, dass wir kurz mit davor sind. Aber so diese Themen, die so, da so vielleicht drinstecken, so dieses Kampf ums Überleben und da nochmal letzten Kraft nochmal aufnehmen und dann diese Angst vielleicht vom Scheitern und sowas. Und da konnte ich wirklich echt nicht gut dazu connecten. Obwohl es mir vom Setting her gut gefallen hatte, aber das war echt nicht so meine Baustelle, muss ich wirklich sagen. Also Da kann ich leider gar nicht so viel dazu sagen, aber der Udo meinte schon, er möchte noch was dazu sagen.
Mir war nur beim Fred aufgefallen, er hatte kurz in einem Nebensatz gesagt, wie hat's das formuliert, dass es nicht so spannend war. Und ich glaube also, dass ich glaube, davon muss man sich hier bei diesen Episoden ganz generell, also zumindest ich habe mich zu diesem Zeitpunkt völlig generell davon verabschiedet, dass hier irgendwas Spannendes passieren wird, weil man Träume sieht. Und auch wenn ich mal so über meine Träume nachdenke, wenn man jetzt mal von solchen Aufwachdingern wie dem Schlangenbiss absieht oder sowas, ne? Oder wenn ich mal von irgendwelchen Haien träume, weil ich wieder mal zu viele Hai-Horrorfilme hintereinander geguckt habe, okay. Aber eigentlich sind Träume ja auch einfach nicht unbedingt spannend. Und ich glaube, dass das ist auch was Kurosawas Träume hier nicht auszeichnet. Spannung. Ich glaube, seine Träume, die haben ein sehr eigenes Tempo. Und das zeigt diese Episode hier eben auch, weil das, also man hätte diesen ganzen Punkt dieser Geschichte, man hätte das auch in 4 Minuten machen können. Aber hier in diesem speziellen Fall hat mir das sehr gut gefallen. Ich fand das sehr hypnotisch und ich konnte mich wirklich einfach in diese Situation reinversetzen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinen Sehgewohnheiten. Ich habe in den letzten Monaten und auch eigentlich gesagt 1-2 Jahren sehr viele Outdoor-Filme geguckt und das halt ne mal im Spielfilmbereich, mal im dokumentarischen Bereich. Ist gerade letztens noch so eine 3-teilige Serie, wo dieser Honnold, der auch diesen Free Solo gemacht hat, oder auch in arktischen Höhen unterwegs war und da einfach so einen arktischen Berg erklommen ist. Ja, das hat halt auch so ein ganz behäbiges Tempo und so war ich hier direkt wieder drin in einem Thema, was ich kenne und womit ich direkt connecten kann und was mich einfach so generell auch kriegt, weil ich diese Angst verstehe und weil ich diese Herausforderung verstehe und weil ich verstehe, was die da erreichen wollen, dass die ein Ziel haben und dass es da einfach auch um Überlebenskampf geht. Und ich fand da diese Verknüpfung zu einem mythologischen Element, dass eben dann diese Geistererscheinung kommt und eben sinnbildlich für den Tod steht, für den Übergang in den Tod steht oder für vielleicht auch eine Art Sirene steht, die lockt, die anlockt, die mitziehen möchte. Das also fand ich wirklich, also das... Das hat mich tatsächlich sehr gekriegt. Da hat mich auch eben dieses Geisterhafte, dieses Mythologische total gekriegt, weil ich das ganz spannend finde, weil das ja auch in eigentlich so ziemlich allen Mythologien, mit denen ich bisher irgendwie zu tun hatte, eine Rolle spielt. Weil das was ist, was überall in jeder Kultur irgendwie eine Bewandtnis hat und irgendwie auch immer wieder verarbeitet wird. Ne? Also gerade in den ganzen alten Texten und alten Geschichten ist das immer wieder Bestandteil. Ja, oder ja. Leo?
Gehe ich mit. Möchte noch kurz jemand was dazu sagen, oder? Okay, also gehe ich auf jeden Fall mit. Es ist also die Schneefrau an sich, oder wie es Fred vorhin schon gesagt hat, die Yuki Onna, das ist ja wie eine Art Geistererscheinung, die die Bergsteiger holt. Also sie kann sie auch warnen, aber wohl holt. Und ich fand das hatte was Besänftigendes, als sie gesagt hat, der Schnee ist warm, das Eis ist heiß und dann immer diese Handbewegung auf seiner Brust, wo sie diese glitzernde Schneedecke auf seinen Hals immer wieder ablegt. Das hatte was ganz Besänftigendes, was Mütterliches und wie er sich da immer wieder aufbäumt und sie beim letzten Aufbäumen schon beide Hände an den Hals legt bei ihm. Und er schlussendlich sich ja dann doch wieder aufbäumt. Aber dieser Säuselmoment, der war sehr gut eingefangen. Und kurz für die gesamte Szene, was mich sehr abgeholt hat, die Geräuschkulisse. Das war das schwere Atmen der Männer, das langsame Gehen, das also die ganze Gesamtgeräuschkulisse und auch das Klirren des Metalls. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so intensiv erlebt habt, das Klirren des Metalls zusammen mit dem schweren Stampfen und Schnaufen. So, man hat richtig das Gefühl, deswegen hatte ich auch den Eindruck, die Szene muss so lang sein, um in dieses Gefühl reinzukommen, um die Kälte mitzuspüren, dieses klirrende Metall. Das fand ich sehr gut gesetzt. Und bei der Auflösung, wo das Camp dann gefühlt 10 Meter von denen entfernt ist und die Freude, ich musste so lachen, als dieses Berghorn auf einmal losging was im ersten Moment sehr deutsch geklungen hat, als er diese Berggipfel gezeigt hat.
So ein Alphorn,
ja, genau. Und ich musste so lachen. Also man hat diesen Freudemoment dadurch noch intensiver erlebt. Ich muss zugeben, die erste hundertste Sekunde habe ich gedacht, dass ich irgendwo noch eine App offen habe und eine Werbung reingespült wird. Aber das war tatsächlich, das gehörte in die Szene mit rein. Musste ich sehr lachen. Und für mich, in meiner Interpretation, schließt das mit an das Kind, was jugendlich ist oder ein junger Mann ist, der die ersten großen Abenteuer erlebt und die ersten großen, sprichwörtlich großen Hürden nehmen möchte und da an seine Grenzen kommt und die aber überwindet. Das war mein Empfinden, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber so habe ich das empfunden. Da so raus in die große kalte Welt, also symbolisch der Schnee, und dann die erste große Hürde und kurz vorm Aufgeben, Mensch, so schwer war es gar nicht und das Lager war die ganze Zeit hier um die Ecke. Und in dem Kontext nochmal die Geisterfrau aufzugreifen, finde ich auch sehr schön. So dieses süßliche, ja komm, jetzt gib doch auf, jetzt gib doch nach, gib einfach nach. Und da möchte ich nochmal kurz auf das, was Udo gesagt hat, eingehen. Wir haben in verschiedensten Kulturen, ein schönes Gegenbeispiel ist die mitteleuropäische Roggenmuhme. Das ist die Frau, die zur Mittagszeit im Feld steht. Wenn die Sonne oben heiß steht. Man hat den Kindern gesagt, ihr dürft zur Mittagszeit oder ihr sollt nicht ins Feld laufen, weil sonst die Muhme euch holt. Das ist, wenn man im Feld spielt und nicht mehr nach links und rechts gucken kann, überall ist Feld und dann man einen Hitzschlag bekommt und dann die Kinder verschwinden, wurde halt, ich weiß nicht, ob tatsächlich dran geglaubt wurde, ob es wirklich nur erzählt wurde, um die Kinder aus dem Feld fernzuhalten. Aber solche Geschichten gibt es ja überall mit Berggeistern, mit Fae, verschiedene Figuren, sei es jetzt die Hexe im Wald oder halt die Muhme, die im Feld steht. Die gibt's überall und ich finde es das schön, dass es hier mit eingewoben wurde, symbolisch als komm, gib doch auf. Lass es bleiben. Räum dich nicht nochmal auf. So kurz vor Schluss. Das fand ich sehr schön gesetzt.
So habe ich diese Episode auch am wenigsten als Traum empfunden und eher ganz, ganz stark als ein Märchen, was ich sehe, empfunden. So hat das viel mehr auf mich gewirkt, als wenn ich hier wirklich ein Märchen in Kurzform sehe. Irgendwas in dieser Richtung. So. Und das hatte ich bei den anderen Episoden, da war das anders. Da hatte ich mehr dieses Traumgefühl. Aber das hier, das hatte nicht so dieses total Traumhafte.
Ja. Ich habe dieses Artifizielle, das ist im Studio gedreht, übertriebenes Sounddesign, wo ich immer das Gefühl habe, es klingt halt einfach fakey und ich bin da tatsächlich echt nicht reingekommen, habe dann wirklich echt immer über die Inszenierung nachgedacht und was haben sie gemacht, wie haben sie es gemacht, ich habe also zu jeder Zeit gespürt, ich sehe hier einen Film, also bei der Episode zumindest. Und ich bin da nicht reingekommen, auch wenn die Themen gesehen habe, ja, aber die haben mich nicht emotional irgendwo getroffen, gar nicht. Also da gab es keine Berührung. Ich habe das zwar wahrgenommen, aber nicht gespürt.
Ja.
Tja, aber schön, wenn es bei euch funktioniert hat.
Du warst ja auch im Delirium, also was soll man sagen?
Apropos Delirium, der Hauptdarsteller in der nächsten Episode im Tunnel scheint auch eine Art Delirium zu sein, denn es geht hier um einen japanischen Offizier, der aus dem Krieg heimkehrt und durch einen Tunnel geht. Vor dem Tunnel scheint ihm noch so eine Art Dämonenhund aufzulauern. Das ist, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, eigentlich ein Panzerabwehrhund, der an der Seite überall Sprengstoff hat. Und der geht auf jeden Fall durch diesen Tunnel und auf der anderen Seite im Tunnel hört er dann Schritte und da kommt dann ein verstorbener Gefreiter, kommt da an, der ist blau angemalt. Die beiden haben eine Unterhaltung und nachdem dann dieser, das scheint auch ein Kommandeur von so einer Kompanie zu sein, nachdem er es geschafft hat, diesen Offizier wieder zurückzuschicken, kommt der allerdings mit der ganzen Kompanie zurück und dann hält er einen riesengroßen Monolog, wo eben halt auch hervorgeht, dass er mit diesem Kriegstraumata Schwierigkeiten hat, da loszulassen, nicht davon kommt, dass er das vieles davon bereut, er die Zeit gerne zurückdrehen würde, dass der Krieg ihn zermahlen hat, dass Krieg an sich selber immer schlecht ist. Und da kann ich gleich vorweggeben, das war die erste Geschichte, die mich richtig abgeholt hat, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich gut zu connecten. Ich finde die Themen halt auch ganz gut. Ich finde dieses Thema mit dem Tunnel allgemein sehr gut. Ich fand auch, dass wenn er durch den Tunnel kommt und man sieht, das ist auf jeden Fall blaue Stunde und da ist davor noch so eine rote Lampe, also Licht am Ende des Tunnels und viele so eine Sachen, da habe ich ganz viel Gewinn rausziehen können und fand vor allen Dingen auch den Darsteller und vor allen Dingen seine Monologe und seine die Art, wie er redet und der Inhalt, der hat mich da wirklich emotional an einer guten Stelle auch abgeholt. Und da wollte ich tatsächlich jetzt einfach mal rumfragen bei euch, wie sieht's denn da bei euch aus? Fred, fangen wir mit dir an. Wie hat dir denn der Tunnel gefallen?
Als Ranking-Fred meinem Ruf gerecht zu werden, das wäre meine drittliebste Episode in dem Film gewesen. Ich finde, das wirkt schon sehr westlich oder ist sehr gut übertragbar, die ganze Episode. Das hätte auch genauso jetzt eine Kurzgeschichte von, keine Ahnung, vielleicht Dürrenmatt oder so sein können. So ein bisschen, oder Burchard, irgendwie so Nachkriegsliteratur. Und ja, also mit der konnte ich auch auf jeden Fall einerseits sofort connecten, dann wie auch in den anderen Episoden, also diese Geräusche, die irgendwie den ganzen Film oder die meiste Zeit oft so übertrieben laut sind oder besonders sind, und da der Hund, der so richtig fies kläfft, also als würde der wie ein Gewehr schießen, das tut richtig weh. Die düstere Stimmung, dann die Geistersoldaten, die ankommt, auch vom Gefühl her ist mir sofort klar bei dem, was gesagt wird, was da dargestellt wird, kommen sofort ganz viele Bedeutungsebenen über eben die Schuld im Krieg und mit den posttraumatischen Belastungsstörungen, die man dann davon trägt, von den Entscheidungen, die man treffen muss, alles das, was sind ja Dinge, mit denen man sich ja schon viel beschäftigt hat. Eine Episode, mit der ich auch sofort connecten konnte, auf jeden Fall, und wo ich die Düsterheit und die Bildsprache auch sehr genossen habe. Wenn ich das richtig sehe, ist der Darsteller, ist dann, glaube ich, durchgehend immer das alte Ego von Kurosawa bis zum Schluss, oder der spielt er so gut wie jeder oder in jeder Episode dann ab dieser Episode den Herrn Kurosawa quasi. Das ist mein Beitrag zu dem Thema, zu der Episode.
Ganz kurzer Einschieb noch dazu. Kurosawa selber hat weder im Ersten Weltkrieg, wie hätte es so sein können, Japan war ja nicht wirklich daran beteiligt, gedient, war auch viel zu jung, er ist erst 1912 zur Welt gekommen, aber im Zweiten Weltkrieg war er nicht. Da ist er drumherum gekommen, weswegen er hier bei dieser Episode auf einen Veteran, einen japanischen Veteran, nämlich Ichiro Honda, zurückgegriffen hat, der hier die Regieassistenz gemacht hat, beziehungsweise auch Second Unit Regie gemacht hat. Und der hat hier einen Großteil mitgemacht bei der Inszenierung und konnte halt auch mithelfen, auch mit seiner Erfahrung da eben halt mit einzubauen. Weswegen man wirklich sagen kann, diese Folge ist so eine Gemeinschaftsarbeit eben halt zwischen Ichiro Honda und Akira Kurosawa. Das hier vielleicht an der Stelle einfach nur mal eingeschoben. Udo, wie sieht's denn bei dir aus mit dem Tunnel?
Also ich muss sagen, obwohl ich zwar inhaltlich gar nicht so tief reingehen kann, fand ich diese Episode mit am stärksten oder wahrscheinlich sogar wirklich Top 1 am stärksten, und das einfach wegen der Art der Inszenierung, wegen der Art der Bilder und der Geräusche. Ich fand das ganz fantastisch, wie hier mit diesem Tunnel gearbeitet wird. Ich fand die Bedrohung durch diesen Hund sehr, sehr spürbar, und ich fand die Bildgestaltung, diese theaterhafte Bildgestaltung und dann diesen Tunnel und die Lampe auf der anderen Seite, ich fand das ganz großartig in Szene gesetzt und konnte mich da sehr, sehr tief reinfallen lassen in diese Art der Inszenierung. Durch diese starken Bilder und auch dadurch, dass das Ganze wirklich stark klingt und sehr fokussiert ist dann auf diesen Dialog und auch auf die auf Gesicht, auf Sprache, bei mir, diese Farben haben halt einfach eingeschlagen. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum das so war, aber ich habe das geguckt und fand das einfach richtig schön. Obwohl diese rote Lampe ja eigentlich so ein, das ist ja so ein kleines gestalterisches Merkmal, aber durch diesen Blau- und Rotkontrast und das mit diesem Aufbau gekoppelt, das hatte schon was Gemäldeartiges und eben so diese Mischung aus gemäldeartig und theaterhaft von der ganzen Szene her. Das war einfach eine Stimmung, die ich mag. Und ich kann vielleicht mit solchen Kriegsthemen nicht so unbedingt direkt bonden. Ne? Da stecke ich nicht so drin. Auch bei Kriegsfilmen habe ich immer ein bisschen meine Schwierigkeiten, da einen Einstieg zu finden. Aber hier sind die Themen halt einfach sehr menschlich. Man sieht ja keine Kriegsszene in dem Sinne, sondern eher wirklich ein Dialog über menschliches Schicksal und über Verlust und über Trauer und einfach dieses Gehen an für sich, dieses Loslassen an für sich, dieses Loslassen auf beiden Seiten, also die Seele, die gehen lässt und die Seele, die geht oder die Seelen, die gehen. Und das hat mich dann auch erwischt. Da konnte ich was mit anfangen, da konnte ich mit arbeiten. Das hat mich emotional auch irgendwie gepackt. Dadurch, dass dieser Hund halt dann irgendwie auch zweimal auftritt und eine sehr, sehr große Wirkung irgendwie auf mich hatte. Doch emotional und formal für mich die stärkste Episode, muss ich sagen.
Ja.
Leo, kannst du gleich einen Deckel drauf machen, wenn du möchtest?
Ja, also ich kann den nur beipflichten. Also ich habe, muss ich dazu sagen, für mich kein Ranking bei den einzelnen Episoden, aber von den Farben her, Bildaufbau sehr stark in Szene gesetzt. Ich habe hier viel interpretiert, muss ich dazu sagen. Würde ich am Schluss auch noch mal eine Frage stellen zu dem Hund, weil ich da für mich selbst keinen zufriedenstellenden Abschluss gefunden habe. Aber
stellst du einfach.
Ja, also der Hund ist ja am Anfang des Tunnels da. Der taucht auf mit viel rotem Licht und auch dieses gewehrartige Bellen, wie das Fred schon passend gesagt hat. Und der Soldat, also beziehungsweise der Kommandeur geht ja mehr oder weniger angetrieben von diesem Hund durch den Tunnel. Er wäre so oder so durch den Tunnel gegangen, aber da gab es diesen Anreiz, sage ich jetzt mal, durch den Hund, der hinter ihm herbellt und dieses Knallen seiner Stiefel auf dem Boden in diesem Tunnel. Das hat mich auch wieder erinnert an ein ganz unangenehmes, lautes Ticken. Also, ne, man will irgendwie raus aus dieser Szene, dieses Tack, 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 Tack. Und auch an richtig Marschieren hat es mich auch erinnert. Deswegen fand ich die Szene auch genau richtig lang. Und was mich ganz stark bewegt hat, der erste Soldat, der auftaucht, dieser Noguchi, glaube ich, der nicht weiß, dass er verstorben ist, der hat ja einen ganz kurzen Dialog mit dem Kommandeur. Und es gibt einen Moment, wo er erkennt, dass er verstorben ist, wo er das akzeptiert. Und er sagt das nicht. Er schaut ihn nur an. Und dann gibt es diese Bewegung mit dem Kopf, ganz wenig mit der Mimik, aber das sagt schon alles. Und eine kurze Neigung mit dem Körper Richtung Kommandeur. Und das hat mich ganz stark mitgenommen, dieser kleine Moment. Und danach kam ja noch dieser starke Dialog oder, sage ich mal, Monolog mit der ganzen Kompanie. Und was mich mitgenommen hat, schon war der Moment, dass er als Mensch gebeten hat, geht zurück, ihr seid verstorben, geht weg. Und sie reagieren nicht. Und dann sagt er das als Kommandeur und sie gehen als Soldaten, als das, als was sie gestorben sind. Das hat mich nochmal ganz schön mitgenommen, muss ich sagen. Und zum Schluss taucht der Hund nochmal auf. Und da ist meine Frage an euch, der Hund taucht nochmal auf. Was habt ihr da drinnen gesehen?
Also ich würde es vielleicht versuchen, weil der Hund wird immer rot dargestellt. Ja. Rot taucht ja auch häufiger auf, ist meistens in Verbindung mit Tod oder zumindest nahe dem Tode sein. Ich würde sagen, das ist sozusagen wie so ein Grenzposten, ne? So ein Übergang. Ich würde jetzt vielleicht ein Vorbote des Todes einfach sagen. Und wenn du ein Kriegstrauma hast, wenn du dich vielleicht in schweren Depressionen befindest, dafür würde jetzt der Tunnel eigentlich ganz gut passen. und in so einer Art, ja, vielleicht auch sogar wie Fiebertraum halt bist und vor dir hin halluzinierst und vielleicht sogar mit Selbstmordgedanken spielst oder vielleicht wirklich selber schon am Sterben bist. Du bist auf dem Sterbebett und du gehst das jetzt nochmal durch. Dann könnte da sozusagen hier der Hund einfach nur der Mittelsmann zwischen den Welten sein. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Hm. Ich habe verschiedene Gedanken dazu, aber die fühlen sich alle nicht plausibel an. Denn dieser Hund hat ja, der Hund hat ja was Treibendes, der Hund hat ja was Forderndes, der hat ja irgendwas, was ihn weiter drängt. Und also für mich ist die Empfindung dann vielleicht am ehesten, dass der Hund dann an dieser Stelle ihn weiter drängt, jetzt auch weiterzuleben und weiterzumachen und jetzt auch gehen zu lassen und das abzuschließen und
spannend.
Ne, und wirklich diesen Abschied dann noch anzunehmen und das nicht quasi als sein Gepäck die ganze Zeit mit sich rumzutragen. Aber also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so ganz plausibel ist, sondern das ist eher so ein Gefühl.
Naja, am Ende sind es alles Perspektiven, aber ich finde das interessant in dem Zusammenhang.
Mhm. Was ist es für dich?
Für mich ist es doch schon eine Störung, beziehungsweise ein Erlebnis, was nicht mehr weggehen wird. Also die Szene endet ja auch mit dem Hund. Der Hund geht ja nicht weg, sondern es endet mit dem Hund. Und ich dachte dann so ganz, ganz simpel ausgedrückt, Hund, treuer Begleiter des Menschen. Und vielleicht ein bisschen zynisch, das bleibt weiterhin der Begleiter, auch wenn die Soldaten weg sind.
Ja, aber das ist halt so ein, also ich habe ihn halt als diese Abschreckung gesehen, deshalb war in meinem Kopf der dann auch gar nicht weiter an seiner Seite, weil es halt eben so ein Dynamithund ist, ne? Der ist ja eigentlich für Zerstörung da, der ist die blanke Abschreckung. Normalerweise fährt und rennt alles vor so einem Hund, so stark bewaffnet, einfach weg. Und für mich ist das dann halt so ein, so jetzt nimm die Beine in die Hand und zisch ab hier.
Ja, ne,
das ist die Wirkung, die dieser Hund auf mich hat. Und da hat's ja auch in dieser ersten Szene beim Reintreiben in diesen Tunnel. Da hat dieser Hund ja auch diese Wirkung. So dieses, nimm jetzt die Beine in die Hand und los, geh.
Ja.
Und daher kam vielleicht dieses Gefühl. Also dieser Hund ganz speziell wirkt auf mich eben nicht wie ein treuer Begleiter, sondern wirklich eher wie was, wovor ich ganz schnell wegrenne. Ja. Wenn ich die Gelegenheit dazu noch habe.
Aber der Hund verfolgt ihn ja zumindest da nicht. Also der steht immer nur am Rand sozusagen, an der Grenze. Mhm. Weswegen ich eben halt auch eher den Verdacht hatte, so, ne, der ist sozusagen eine Verbindung Mittelsmann irgendwo dazwischen halt oder vielleicht wie sowas wie der Fährmann. Ich habe keine Ahnung. Ja,
das hatte mich nur interessiert. Deswegen musste ich jetzt nochmal nachfragen, weil ich das ganz interessant fand. Ja, danke dafür.
Aber das ist aber vielleicht hier eine schöne Hausaufgabe oder Aufforderung an unsere lieben ZuhörerInnen da draußen. Wenn ihr da vielleicht eine Idee dazu habt, haut es uns einfach mal in die Kommentare auf Social Media. Bis dahin gehen wir aber in Episode Nummer 5. Wir hatten es ja schon gesagt, Martin Scorsese hat sich überreden lassen, hier mitzuwirken. Niemand Geringeres als Megalopolis-Regisseur.
Der Francis.
Francis Ford Coppola. Genau, der hat gesagt, ach Mensch, frag doch mal den Marty, der macht das auf jeden Fall.
Der Marty, der hat Zeit. Und
der Marty, der macht das. Genau. Ich fasse mal ganz grob zusammen, das alter Ego von Akira Kurosawa geht in ein Museum, in eine Ausstellung, Museum of Modern Arts, irgendwas, und ist da sozusagen in der Galerie, wo er sich Bilder von Van Gogh anschaut, und auf einmal befindet er sich inmitten dieser Bilder und die Bilder gehen ineinander über. Und das ist mehr oder weniger ganz grob kurz zusammengefasst die Idee zu dieser Episode. Möchte mich jemand noch ergänzen?
Ja, gern. Also ich bleibe bei meinem Ranking. Das ist meine Lieblingsepisode Nummer 2. Und zwar nicht wegen des Formalen, also ich glaube, die davor jetzt ist auf jeden Fall stärker, sondern einfach, weil die mir Spaß gemacht hat. Weil weil ich das einfach genossen habe, auch diese Leichtigkeit nach diesen 2 Episoden vorher. Van Gogh muss man einfach irgendwie so ein bisschen mögen, wegen seiner quietschebunten Bilder. Und dann dieses in diese Bilder reingetrieben oder reinrutschen und dann durch diese Welt zu gehen, wo die halt dann aussieht wie Van Gogh-Bilder. Es hat ein bisschen erinnert an, wenn ihr den kennt, Hinter dem Horizont mit Mr. Robin Williams. Der natürlich einen ganz anderen Unterton hat, aber wo Robin Williams und seine Frau quasi auch in eine Höllenwelt gehen und das alles nach impressionistischen oder Ölgemälden aussieht, wo die da durchlaufen. Hier einmal im Mund und die ganze Welt ist angemalt, wie Van Gogh, die Brücke und das war einfach schön. Und dann auch der Schluss, wenn er dann wirklich durch die Bilder geht, was, finde ich, auch relativ gut aussieht.
Ja, ja.
Für diese Zeit, für die, also würde jetzt wahrscheinlich auch noch ähnlich aussehen, mit, wenn man jemanden so ein Bild rein kopiert. Und ja, und zwischendurch trifft er halt Martin Scorsese à la Van Gogh mit seiner höchst eigenen Interpretation, warum er sich das Ohr abgeschnitten hat.
Ja.
Das war, warum was, ich habe es also in Schulte vergessen gehabt, was war denn das? Das war irgendwie ganz witzig.
Ich weiß
nicht. Er hat es nicht richtig gezeichnet bekommen bei einem Selbstporträt.
Ach so, genau, und hat es dann einfach abgeschnitten.
Ja. Und die Erweiterung dieser Geschichte ist, wer in seinem Leben schon mal Absinth getrunken hat und eventuell den King of Spirits schon mal getrunken hat, das ist eine Absinth-Sorte, die hat als Counterfeit vorne Van Gogh drauf, denn der liebe gute Van Gogh war im Absinth-Wahn. Genau. Denn im Absinth ist ja nicht nur Alkohol, sondern eben halt auch durch den Wermut losgelöst, dieses Thujol müsste es sein. Und das ist ein Halluzinogen. Und umso mehr von dem Wermut da drin ist, von dem Wermutkraut da drin ist, umso mehr kann sich da lösen und umso mehr, ich würde mal sagen, Wahn kann man sozusagen verfallen.
Ja, ansonsten ist
Entschuldigung.
Spannend die Metaebene auf die Kunst wieder, wo Vincent van Gogh seine Angetriebenheit zu produzieren mit der Lokomotive vergleicht, die mit, denke ich doch mal, recht wenig subtil auf Kurosawas eigene Getriebenheit, Kunst zu schaffen.
Also so habe ich das auch wahrgenommen, dass das die eigene Auseinandersetzung mit seinem künstlerischen Schaffen ist. Und er sozusagen jetzt durch Van Gogh durchbrechen kann. Und ich fand das, das ist ein schöner Traum. Udo, wie hast du das gesehen?
Also erstmal fand ich diese ganze Episode rein formal einen total schönen Konterpunkt zu diesem eher düsteren davor. Die zwei Episoden vorher sind ja einfach von der ganzen Gestaltung her und auch von der ganzen Aufmachung her wirklich eher richtig schwer, richtig dunkel, langsam und eben düster, wie erwähnt. Und das ist hier ganz anders. Also das hier hat alles viel mehr Leichtigkeit drin. Und durch diese ganzen krassen, quietschenden, hellen Farben macht das auch eine vollkommen andere Wirkung. Allein schon dieses erste, wenn er in das Bild da hineintaucht an dieser Brücke und ne, wie er dann seinen Weg da durchmacht. Das ist völlig anders als so diese vorangehende halbe Stunde, und das mochte ich sehr. Und dann kamen halt später diese abgefahreneren Bilder. Das hat mich dann so ein bisschen rausgerissen, teilweise sogar aus dem, was da eigentlich erzählt wird, und reingerissen in ein, wie haben die das gemacht? Und das sieht halt auch wirklich schön aus, wie er so diesen Weg macht. Und ich habe dann verfolgt, wie sieht das aus mit den Schuhen? Und verschwindet das hinter irgendwelchen Paintings, die da angebracht sind? Oder geht er da wirklich über Dinge? Also geht das da ein bisschen hoch und runter? Sind da richtige Strukturen? Wo ist da was gemalt? Und ich bin nicht abschließend dahinter gekommen, aber das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Das fand ich super interessant. Also formal eine super interessante Episode. Die hat mich emotional genau null getroffen. Aber dafür habe ich sie einfach wahnsinnig gerne gesehen.
Also wenn er durch die Bilder läuft, dann bewegt sich die Kamera nicht. Und das lässt dann Rückschlüsse dann halt einfach drauf, dass das zum Teil Set ist und der Rest ist mit Matte Paintings beziehungsweise mit auf Glas aufgemalten Bild. Das wird für die Kamera dann gehalten, also mit einer Forced Perspective gearbeitet. Ihr habt das vielleicht irgendwann mal gesehen bei Star Wars zum Beispiel, wenn da hier irgendwas landet, ein Raumschiff landet und da stehen die ganzen imperialen Truppen, dann sieht man eigentlich wirklich bloß dieses Modell da landen und der Rest ist bloß aufgemalt. Und so ähnlich haben sie das hier auch gemacht und ist eigentlich ganz clever, fand ich.
Ja, voll und also super schön gemacht. Also dieser ganze Effekt, der wirkt halt total gut.
Ich fand das Eingangsbild mit der Brücke, das war so unglaublich schön. Die Brücke, wie er da über die Brücke geht, wie die angemalt ist. Die Wäscherinnen in ihrer Kleidung, das war einfach ein wunderschönes Bild. Und was ich irgendwie witzig fand, also auf poetischer Ebene, er sucht in den Van Gogh-Bildern nach Van Gogh. Das hat mir irgendwie gefallen. Also wenn man das so sprichwörtlich nimmt, wie er durch die Bilder geht und nach Van Gogh sucht. Mhm. Und den Dialog fand ich auch sehr schön. Also schon der erste Satz von Van Gogh, warum malst du nicht? Also du siehst doch, wie schön das ist, warum malst du nicht? Also gleich als Einstieg, das hat mir sehr gefallen und war ein sehr schöner Dialog und auch wie Van Gogh sich erklärt oder beziehungsweise seine Sichtweise. Die Wäscherinnen sagen ja zu Anfang, er war am Anfang in einem verrückten Asylum. Und lachen. Mhm. Und da steht da dieser leidenschaftliche Mann, bei dem es innen drinne brennt wie in einer Dampflok. Deswegen auch ein sehr schönes, starkes Bild. Fand ich sehr schön gesetzt. Und das alter Ego von Kurosawa als Gast, als Schüler, als neugieriger Tourist, der sich da durchbewegt, fand ich einfach sehr schön. Ja, kann ich nur so abschließen, ja.
Ja, nach dieser fünften Episode, die etwas lockerer war, wird's wieder sehr, 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 sehr düster. Und zwar mit Folge Nummer 6, Episode Nummer 6. Und zwar ist das die Folge, Achtung, Fujiyama in Rot. Udo hat es sehr schön gesagt, genau. Möchte ihr mal die Folge zusammenfassen?
Ich probiere es ganz kurz, aber nicht so ausführlich wie ihr beide vorhin. Also, der Mount Fuji bricht aus, überall sieht's aus wie Lava, viele Menschen versuchen zu fliehen. Es ist Weltuntergangsstimmung quasi, Kernkraftwerke seien wohl explodiert, überall Sirenen. Dann treffen sich irgendwie einzelne von dieser Flüchtlinge am Strand und monologisieren oder mehr monologisieren, würde ich ja mal sagen, über das, was da passiert und über ihre Gedanken, über Radioaktivität, über Mutation, über alles Mögliche und einer fühlt sich dann auch noch so ein bisschen schuldig und ertränkt sich, ein Wissenschaftler. Ganz kurz zusammengefasst.
Harter Tobak.
Was so ein bisschen hier, wenn ich so einmal das Mikro in der Hand habe, ich habe irgendwo, ich glaube in einem Podcast sowas gehört, dass der Godzilla-Regisseur der ersten Godzilla-Teile am Anfang mitgeholfen hat, diese Menschenmengen und sowas zu inszenieren.
Und also auch nochmal Ishiro Honda, genau.
Und und in der Bio, die ich von Kurosawa, die Wikipedia-Biografie, für die ich, glaube ich, selbst für weniger als die erste Hälfte schon länger als eine halbe Stunde gelesen habe und dann abgebrochen habe, da ist wohl auch die Rede davon, dass er auch Panikattacken hatte aufgrund der ganzen Nuklearvorfälle, die da in Japan stattgefunden haben und wegen Kriegen, dass er da richtig drunter gelitten hat auch und sich das auf ihn ausgewirkt hat und er auch zeitweise ja so wie ein Burnout und sowas hatte und im Film ja auch einmal abbrechen musste, weil er total psychisch am Ende war.
Ja, das ist ein wiederkehrendes Thema bei Kurosawa. Der Film Bilanz eines Lebens behandelt das Thema auch auf eine andere Art und Weise. Da gibt's ein altes Familienoberhaupt, was eben halt so eine panische Angst hat vor dem Atomangriff und möchte mit seiner kompletten Familie nach Argentinien oder Brasilien, ich weiß nicht, erst von beiden auswandern und die wollen sich da alle querstellen und da skizziert er eben halt diese Angst auch. Das taucht wirklich in vielen seinen Filmen auch gerade diese Atomreaktoren, die sozusagen immer als Bedrohungsszenario dienen und die Natur zerstören, also das taucht wirklich sehr häufig auf und das ist ja auch nicht der letzte Kurzfilm, der genau dieses Thema behandelt und also da hast du auf jeden Fall recht, diese Beobachtung. Vielleicht bleiben auch gleich bei dir, Fred. Wie hat dir die Folge gefallen? Was kannst du zu der Folge sagen?
Also der Einstieg, diese Massenpanik fühlte sich nach einem erstmal, ja, schon so ein bisschen auch wie so ein Godzilla-Film an oder wie einen Katastrophenfilm, so dass ein kurzer Moment von Action aufkommt und jetzt so, oh, was passiert hier, was ist los, und so eine kurze Wallung von eben Anspannung. Und dann muss ich sagen, als die Flüchtlinge dann am Strand, für mich auch wieder sehr, sehr theatralisch gefühlt, ihre Beiträge, ihre Gedanken da äußern, dass ich mich da sehr geschulmeistert gefühlt habe, so ein bisschen, so ähnlich wie dann auch, ich glaube, in den letzten drei Episoden insgesamt, dass das einfach so wenig subtil und sehr plakativ die Themen besprochen werden und ich einfach gar nicht mehr mitfühlen wollte da irgendwie. Also es hat mich nicht mitgenommen, obwohl das ja so ernsthafte Themen sind. Also es war irgendwie es hat sich angefühlt, als würde ich eben ein Theaterstück zuschauen, das auf einer Straße stattfindet, wo Leute mir ihre Botschaft entgegenschreien. Und ich gar nicht weiß, wie ich da jetzt erstmal emotional mitkommen soll.
Wie hast du das gesehen, Leo? Wie war das bei dir?
Es war einer der schwereren Folgen für mich, einfach aufgrund des Inhalts. Und also ja, Fred hat es schon richtig gesagt, weniger Dialog, mehr Monolog der einzelnen Beteiligten. Alter Ego Kurosawa wieder mehr in der, finde ich, Gastposition, also wie Zuschauer. Was aber auch wieder zu Thema Traum passt. Also das kann ich gut einordnen. Allerdings, was einmal der vermeintliche Wissenschaftler sagt und aber auch die junge Mutter mit den zwei Kindern, das sind harte Themen. Also wo sie sagt, uns wurde gesagt, Nukleartechnik ist sicher, es ist sicher, das wurde uns gesagt, das sind Lügner. Und dann halt aber das menschliche Versagen verurteilt und man an sich aber auch die Technik einfach in Frage stellen könnte oder sollte. Und da ist dann halt die Frage, ne, es ist eine starke Botschaft dahinter seitens des Regisseurs, also wo man deutlich raushört, was er davon hält und welche Ängste damit schwingen. Und auch ja schon sehr Endzeitgefühl. Und das nimmt einen schon mit, also junge Mutter mit zwei Kindern, dann der Wissenschaftler, der im Endeffekt den Sprung macht und dann nicht mehr mit im Bild ist. Also sehr düster, ja. So. Mehr kann ich da gar nicht zu sagen.
Fred und ich hatten das letztes Jahr, als wir uns über Shin Godzilla unterhalten hatten, dass diese atomare Katastrophe oder allgemein diese Katastrophen, ja, Mehrzahl muss man ja wirklich sagen, Japan ja wirklich ja schon sehr lange in Atem hält. Und das hat sich natürlich auch eingebrannt an eine bestimmte Generation. Und das merkt man, das spürt man eben halt hier auch. Ja. Und deswegen hat auch dieses wiederkehrende Thema bei Kurosawa. Also das merkt man schon, dass das ein Gespräch sozusagen, was er zwischen sich führt, ne? Also die Mutter mit dem Kind und auch dieser Wissenschaftler sind Stimmen in seinem Kopf. Na, einmal dieses rationale Erklärende, was das ein bisschen einordnet, was ich wiederum sehr gut finde, weil dem Publikum wird erstmal erklärt, was ist denn da eigentlich und wie kann man das erkennen? Also da gibt es schon Mittel mit und dann trotzdem auch die Angst dargestellt durch der Mutter mit dem Kind. Das ist ja auch ein ganz klares Bild. Und ich glaube, der hat da auch einfach drauf verzichtet zu sagen, das muss ich nicht verschachteln, sondern das kann ich genauso lassen, wie es ist. Weil hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, Leute, das ist wirklich echt eine Gefahr und da sehe ich weniger einen Traum als hier eine Warnung und eine Botschaft nach draußen. Vielleicht hier so ein bisschen an der Stelle am Thema Traum vorbei. Udo, wie siehst du das?
Ich versuche mal diese ganze Episode so ein bisschen so in den Komplettblick zu nehmen. Ich war erstmal am Anfang überrascht, sehr positiv überrascht und fand diesen Einstieg sehr, sehr stark, dadurch, dass einem so suggeriert wird, da sei ein Vulkanausbruch, aber dann ist eben da eine ganz andere Gefahr, die über allem schwebt und die, ne, dann switcht das Ganze so rüber in diese atomare Angst hinein. Und dann kommt Richtung weiterem Verlauf oder Richtung Ende hin, kommt noch eine Komponente dazu mit diesen Dämpfen und den Farben. Da hatte ich irgendwie es hat sich für mich schon fast wie Science Fiction angefühlt, ne? Also so eine ja, mir fehlt da gerade ein passendes Wort für, aber so eine Komponente, die da drin ist, die irgendwie was Utopisches mit drin hat. So vielleicht. Und ich fand dieses Zusammenspiel aus einer völlig realen Angst und Panik, die halt eben ja wirklich einen ganz, ganz tiefen Ursprung hat, auch in der japanischen Geschichte, in Kombination mit so diesem Verlauf, wo ich gespürt habe, da ist einfach auch eine sehr persönliche Komponente drin, eine sehr persönliche Angst, die da drin ist und eine sehr, sehr eigene Sprache. Also ich konnte Kurosawa da wirklich sprechen hören. Ich konnte seine Angst da spüren und ich mag diese Verbindung aus diesem persönlichen kombiniert mit diesem Kollektiven und das eben so auf diese Art und Weise umgesetzt. Am Anfang fragte ich mich, ob diese Vulkaneffekte, oder ich dachte erstmal, es sei ein Vulkan und dann ist es ja eher eine Atomexplosion beziehungsweise ein Atommeiler, der dort explodiert oder eine Anlage, die dort explodiert, ob da auch die ILM-Effekte zu finden sind, zumindest ein Anteil davon. Das war auch direkt irgendwie so im Kopf, weil ich das irgendwo gelesen hatte, dass ILM da auch, also im Vorfeld gelesen hatte, dass ILM da auch beteiligt ist. Von daher, ne, da war ich auch irgendwie in diesem Film so produktionsseitig mal kurz mit drin. Also ich, die Episode hat mich gut erwischt, gut mitgenommen. So mit all den Themen, die da drin stecken. Und ich verstehe diese Urangst, diese Panik vor dieser atomaren Bedrohung und auch diese Angst vor dieser Art des Todes, was nochmal so eine ganz eigene Art ist. Und in mehreren dieser Episoden und Träume findet sich ja das Thema Tod und Verlust auch wieder. Das ist aber nochmal so eine ganz eigene Art, weil diese Art von Tod so bedrohlich ist und so fies ist. Und halt
ja,
wirklich
so präsent.
Und so eine tiefe Urangst schürt, eben eine kollektive tiefe Angst schürt, die da alle Menschen dann gemeinsam irgendwie in sich tragen, in verschiedener Ausprägung. Und das, finde ich, macht diese Episode sehr gut spürbar.
Ich fühlte mich kurzzeitig an, ich weiß nicht, habt ihr die Serie Chernobyl gesehen? Auf jeden Fall fühlte ich mich daran erinnert. Es gibt da eine Episode, die ist wirklich sehr, 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 sehr eindrücklich. Da geht es eben halt auch um sozusagen, was passiert nach dem Reaktorunfall und was ist mit dem angrenzenden Dorf oder die Stadt sozusagen, die da ja angeschlossen ist und mit den Menschen dort. Und wie macht sich das halt bemerkbar und spürbar? Und da hatte ich da wirklich Erinnerungen dran. Also da fühlte ich tatsächlich wirklich auch die Bedrohung. Ich habe denen das allen abgenommen. Und für mich ist das tatsächlich mit einer der besten Episoden.
Nur kurz von meiner Seite, also wenn ich sage harter Tobak und schwer, also das heißt jetzt nicht, dass ich die, also ich tue die nicht Ranking, also nicht einordnen von der Qualität her, aber das ist halt spürbar, diese Angst. Man teilt ja auch diese Angst und das macht halt die Tür dazu auch nochmal auf. Das schafft die Folge auf jeden Fall. Kann ich jetzt nur von meiner Seite noch sagen.
Genau. Gibt es von euch noch Anmerkungen zu Fujiyama in Rot?
Nein.
Nö. Sehr schön. Dann kommen wir von einer der für mich besten Episodenfilm zu einer der schwer zugänglichsten Episoden, nämlich der weinende Dämon. Hier geht es wieder einmal um den erwachsenen Alter Ego von Akira Kurosawa, der durch die postapokalyptische Steinwüste läuft. Das passt eigentlich ganz gut nach dem Fujiyama in Rot. Und der trifft dort auf so ein Oni, also so ein menschenähnliches Monster. Und das erzählt dann eben halt davon, wie das hier mal ausgesehen hat vor dem Atomkrieg. Und da gibt es dann unter anderem, und ich kannte dieses Bild früher aus der Fernsehzeitung eben halt, diesen riesengroßen Löwenzahn, den man da sieht und wie das alles gewachsen ist. Und dann erklärt dann halt dieser Dämon oder dieses Monster dann eben halt dort diese Hierarchien, dort dieser neuen Welt. Und ja, das Ganze ist eine Nacherzählung von einem buddhistischen Gleichnis, das auch heißt der weinende Dämon. Und ich kann es gleich vorweg sagen, ich habe da nicht wirklich so viel zu sagen, außer dass ich überhaupt nicht da reingekommen bin. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, eine postapokalyptische Welt zu sehen und auch was passiert dann eben halt daraus. Aber diese Dämonen, die haben mich komplett fertig gemacht. Das war mir zu theatralisch, zu drüber, zu theaterhaft und das ist eine Form von einem Theater. die kenne ich nicht, die weiß ich nicht einzuordnen, da habe ich gar keinen Bezug dazu und da muss ich ganz dringend um Hilfe fragen, deswegen fange ich gleich mal bei dir, Leo, an. Wie hast du denn den weinenden Dämon wahrgenommen?
Also erstmal möchte ich dir beipflichten, ich fand das einen passenden Anschluss zum Mount Fuji in Red, weil wir die Welt jetzt quasi sehen nach dem atomaren Schlag oder ja, postapokalyptische Welt. Und der Einstieg an sich hat mir eigentlich gut gefallen, weil der Dämon ja sagt, dass er mal ein Mensch war. Also er redet ja auch im Verlauf in dem doch eher starken Monolog davon, dass er mal ein Mensch gewesen ist, dass er Farmer gewesen ist und dass er sein Leben aber auch mit Sünden belastet hat. Und ganz kurz bei dem Löwenzahn musste ich kurz lachen tatsächlich, auch wenn das alles eigentlich sehr bedrückend ist, aber bei dem Löwenzahn musste ich kurz lachen, als der so eingeblendet wurde und die beiden dann davor gelaufen sind und klar war, dass der Löwenzahn unnormal groß ist. Mein erster Gedanke war, naja, Löwenzahn bricht ja auch Beton auf. Also wenn einer groß wiederkommt, dann Löwenzahn. Deswegen fand ich das Bild irgendwie passend, aber das nur am Rande. Der Dämon redet, ja?
Ich hatte bloß ganz kurz bei dem Löwenzahn, da hatte ich ganz kurz einen Einschub. Ich musste an David Warner denken in Turtles und das Geheimnis des
Ja, genau.
Da findet dann nämlich, und das war übrigens auch 1990 oder 91, und da ist es auch der Löwenzahn, der durch eine Mutation größer
wird. Ja, stimmt.
Also ich sehe hier Verbindung. Aber ja. Fahr weiter fort.
Der Dämon erzählt ja dann davon, dass es eine Hierarchie unter den Dämonen gibt, mit je nachdem wie viele Hörner die tragen. Und dass die einen die anderen fressen und dass die anderen Dämonen auch mit Sünden belastet sind aus dem Leben als Mensch, dass sie sich voneinander ernähren, wenn ich das, ja, also die mit mehr Hörnern fressen wohl die mit weniger Hörnern und zur Strafe ihrer Sünden sind sie unsterblich. Und ich musste so ein bisschen, das klingt jetzt komisch, musste so ein bisschen an die Geschäftswelt denken, wo der eine den anderen frisst und sich mit Sünden belastet wird, also das heißt jetzt nicht, dass ich das so sehe, um Gottes Willen, aber dass in einer Welt, wo alles zur Wüste wird, dann diese sogenannten Dämonen dann eine eigene Hierarchie haben und sich untereinander fressen, weil es nichts anderes mehr gibt. Das war so einer der Gedanken, die ich dazu hatte. Das Bild der Dämonen mit mehreren Hörnern war sehr verstörend. Da musste ich auch mal ganz kurz Stopp machen. Mit diesem Blutteich, also dieser rote Teich, wo sich das alles widerspiegelt, dieses Leiden dieser Dämonen, musste ich kurz Pause machen, war schon ein starkes Bild. Und auch wie er zum Schluss fragt, willst du denn auch zum Dämon werden? Hat jetzt viel Spielraum, also viel Interpretationsspielraum. Ich würde das mal offen lassen. Da kann sich der Betrachter, glaube ich, selber was reindenken. Ja.
Ja, ich hatte Schwierigkeiten mit den Dämonen. Auf verschiedene Arten. Ich fand die Episode, ja, die hat mich zum Nachdenken angeregt, aber nicht immer auf positive Art und Weise. Also ich hatte mit diesem Dämonenschwarm am Ende, die war mir auch zu sehr drüber, schlicht und ergreifend. Aber ich hatte schon Probleme, als dieser erste Dämon da ist und sie bei diesem Löwenzahn landen und er die ganze Zeit davon erzählt, dass er so wahnsinnigen Hunger hat. Und ich saß die ganze Zeit davor und dachte mir, warum pflückst du nicht diesen verdammten Löwenzahn und machst dir einen Salat? Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg ignorant, aber es war so in mir.
Ja, den Gedanken hatte ich auch.
Ja, weil also überall sind da diese riesengroßen Löwenzähne und die sind eindeutig sehr gut essbar und können auch noch verdammt gut schmecken. Also wo ist das Problem? Aber das ist natürlich alles irgendwie Mittel zum Zweck. Ich fand halt, diese Episode hat ja eigentlich den gleichen Kern oder Hintergrund wie die Episode davor. Und ich fand halt die Episode davor so stark und dagegen stank die hier einfach etwas ab oder hat mir zu wenig Neues hinzugefügt. Deshalb hatte ich da, glaube ich, einfach so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich fand den Moment am Ende, den du gerade benannt hast, auch ganz cool mit dem, ob er jetzt auch einer werden will und dann seine Flucht. Das war für mich so der stärkste Moment in diesem Abschnitt. Das konnte ich spüren, aber ansonsten hatte ich da wirklich Schwierigkeiten durch die Theatralik, auch durch die Geräusche teilweise, durch die Bewegungen teilweise. Es war mir alles was too much. Und hat eben einfach für mich überhaupt nicht diesen Impact gebracht, den die viel, ja, ne, unaufgeregter ist die Episode davor ja gar nicht unbedingt. Aber also es ist einfach irgendwie besser eingeflochten, es ist besser rübergebracht und schöner formuliert. Aber es sind halt Träume, die gezeigt werden, ne? Also das muss mich ja auch gar nicht greifen und packen. Aber dadurch, dass eben diese beiden atomaren Angst-Episoden direkt hintereinander liegen, ist der Vergleich einfach irgendwie da. Also zumindest konnte ich mich dem irgendwie nicht entziehen. Und da ist das ja einfach was, was mich viel weniger kriegt. So, die Angst konnte ich in der Episode vorher viel stärker spüren.
Also bei mir ist es so, dass die Episode mich ästhetisch vom Bild her sehr abgeholt hat. Diese schöne, düstere, postapokalyptische Stimmung, die Bilder waren sehr schön. Es hat mich leider auch, also der Dämon und die Art und Weise des darstellerischen Spiels war für mich auch schwer, dann da irgendwie zu connecten und inhaltlich ranzukommen. Was ich noch witzig fand, ist, gerade bei dem Löwenzahn mit dem Dämon, ich musste kurz an die russischen Baba Yaga-Filme denken irgendwie. Wurde auch so, zwar natürlich wesentlich bunter, aber auch ganz komische Pflanzen, also Fauna und Tierwelt, Tiere gab es ja nicht. Und dann halt Baba Yaga auch irgendwie, sah das für mich kurz ähnlich aus. Und auch diese roten Teiche am Ende sind auf jeden Fall ein eindrückliches Bild. Dann mit den Dämonen, so ein bisschen an Hieronymus Bosch, so mit diesem Dämonengewimmel quasi, mit dem Sündengewimmel habe ich kurz dran gedacht.
Das stimmt,
Ja, also zum Anschauen fand ich die sehr schön, aber inhaltlich war es so, also ja, genau der Schluss auf jeden Fall auch wieder mit dem Wegrennen und also möchtest du auch ein Dämon werden. Ansonsten alles andere verschwimmt dann so ein bisschen. Beim Zuschauen.
Gibt's weitere Sachen? Möchte noch jemand was Abschließendes sagen oder wollen wir zur letzten Folge übergehen?
Ich möchte nur den Wunsch anmelden, Leo, dass du ganz am Ende auch dein Ranking, falls du denn eins hast, auch mal, da wäre ich super neugierig, wie du das so empfindest, die Episoden untereinander im direkten Vergleich, ob du das irgendwie für dich einsortieren kannst. Aber können wir ganz zum Schluss machen.
Okay. Wir versuchen es.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zur letzten Episode von Dreams, nämlich das Dorf mit den Wassermühlen. Möchte jemand kurz zusammenfassen, um was es da geht?
Ihr müsst mir gleich weiterhelfen. Ein Mann geht umher. Er flaniert, so kam es mir vor. Und wir sehen einen Fluss und sehr viele Wassermühlen. Und dieser Fluss und diese Wassermühlen scheinen sich ganz in der Nähe eines Dorfes zu befinden oder diesem zugehörig zu sein. Und er flaniert da eben so rum und begegnet einem Mann und gerät mit diesem in ein Gespräch. So, das ist schon mal die Ausgangssituation. Ich weiß, dass es sich später weiterentwickelt, dass es diese Prozession gibt, die da stattfindet. Und diese Prozession ist eine Beerdigung und es ist eine fröhliche Beerdigung. Eine fröhliche Beerdigung, die so ein bisschen widerspiegelt, worüber der Mann und also der alte Mann und der flanierende jüngere Mann sich unterhalten. Denn es geht im Endeffekt die ganze Zeit um das Leben und den Tod und auch eben die Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Menschen und eben was der Unterschied darin ist, wenn ein jüngerer Mensch verstirbt oder ein älterer Mensch verstirbt. Und die Theorie, die dahinter steckt oder die Idee, die dahinter steckt, ist, dieses Dorf feiert den Tod eines älteren Menschen, der ein schönes Leben hatte, auf sehr fröhliche Art und Weise, weil es eben etwas sehr Fröhliches hat, was der Mensch hinterlässt, denn er hatte ein tolles Leben und das gilt es zu feiern. Und ganz anders sieht das eben in diesem Dorf aus, wenn ein jüngerer Mensch, der stirbt, betrauert wird, denn dann ist es wirklich Trauer, weil dieser Mensch ja noch gar nicht so viel gelebt hat und dieses Leben nicht voll auskosten konnte und diese ganzen schönen Momente nicht erleben konnte und deshalb ist es eher etwas Trauriges. Und Ja, diese Feier findet statt und der Mann bereitet sich auch darauf vor, zu dieser Feier zu gehen mit einem Kostüm und einer Blume und so weiter und zieht eben los und hinterlässt diesen Wanderer. Und ich krieg gerade nicht die Kurve zum Ende.
Am Schluss sehen wir die feiernde Prozession, die sehr groß ist und wirklich sehr feierlich, ja.
Und ich meine, da ist doch auch noch ein abschließendes Bild, wo auch nochmal diese Wassermühlen und dieser Fluss, da ist doch eine ganz lange Einstellung mit diesem Fluss auch nochmal, ne? Wo es nochmal so richtig voll auf die 12 geht, zu sagen, so hier, Fluss des Lebens, die Wassermühlen, die immer weiterlaufen, das Leben, was weiterläuft und so, also so richtig tief in dieses metaphorische Thema Leben, Fluss und Strom und so weiter reingeht, richtig?
Ja.
Also auf dieser Einstellung endet er und darüber läuft er noch der Abspann.
Genau, dann habe ich das da doch richtig im Kopf. Ja, so. Das würde ich grob als Rahmenhandlung hinstellen. Ergänzungen, Leute?
Nein, das ist sehr gut, außer vielleicht maximal noch, dass man diesen alten Mann noch erwähnen sollte, dass der über 100 Jahre alt ist und im Einklang mit der Natur lebt und es grundsätzlich ablehnt, moderne Annehmlichkeiten, also sowas wie mit Maschinen zu arbeiten und elektrisches Licht eben halt ablehnt, sondern im Einklang mit der Natur lebt. Das kann man vielleicht noch dazu ergänzen. Ja. Mhm.
Mein Eindruck war erstmal, diese Idylle ist wunderschön, ich möchte direkt dahin ziehen und ja. Allerdings mit meiner PlayStation und meinem Fernseher und meinem Handy und meinem Buch für die Abende auf jeden Fall und tagsüber da die ganze Zeit nur rumwandern und irgendwo am Fluss sitzen und lesen. Das fand ich sehr schön. Ich fand es spannend, dass der Film mit einer fröhlichen Beerdigung schließt und mit einer sehr mystisch-düsteren Hochzeit angefangen hat. Das fiel mir dann noch ein. Ich weiß nicht, ob das so einen speziellen Rahmen nochmal für oder anders für Deutung ist. Ansonsten säuselte die Episode an sich so hin. Es war ganz nett, dem alten Mann zuzuhören. Bei Überromantisierung von Natur und Wissenschaftsbashing, das triggert mich immer so ein bisschen. Könnte man lange drüber reden, aber insgesamt einfach ein schöner Abschluss, der dann aber auch das durchgeleierte Gehirn nach diesen 2 Stunden mit diesen permanenten Umstellen auf neue Geschichten, also ganz gut war, dass der, ich glaube, da könnte man noch über einiges halt drüber nachdenken, aber es war auch nicht unbedingt so richtig viel, also tief, also so, es waren so allgemeine Weisheiten, also genau diesen mit diesem, dass junge Menschen, dass man da mehr traut und über alte Menschen, dass es fröhlich ist, halt ein interessanter Hint, aber irgendwie sind es auch so, ja, so allgemeine Sachen, über die man so und so schon mal irgendwie nachgedacht hat.
Leo?
Also gehe ich mit bei Udo, wie auch das war jetzt erstmal. Bei Udo war es Ergänzung, bei Fred war es jetzt erstmal schon Eindrücke. Gehe ich auf jeden Fall mit. Ich würde noch eine kleine Ergänzung mit hinzufügen. Fred hat das jetzt schon passend gesagt, mit diesem Wissen, also nicht wissenschaftsfeindlich, aber schon so moderne ablehnend und naturromantisierend. Das ist definitiv, also das schwingt hier mit. Ich fand aber einige Sprüche schon schön, weil er redet, also er fragt ja zum Beispiel, wie das Dorf heißt. Das Dorf hat keinen Namen. Und das fand ich schon irgendwie cool, weil mit einem Namen schwingt ja auch immer irgendwas mit. Und das ist halt einfach das Dorf. Das hat mir gefallen als Einstieg bei dem Gespräch mit dem älteren Mann. Und dann schaut er in die Hütte und ihr habt ja gar keine Elektrizität, also kein Licht. Und er sagt, das brauchen wir nicht. Und dann fragt er ja zum Beispiel nachts, wie macht ihr da hell? Und ich glaube, er hatte ganz salopp geantwortet, die Nacht ist ja eigentlich dazu gedacht, dass es dunkel ist. Und das hat mir irgendwie gefallen vom Gesprächsfluss her. Hat man vielleicht schon mal irgendwo gelesen, den Spruch, ich weiß es nicht. Da gucke ich jetzt eher auf die Zeit, wann der gedreht wurde. Das hat mir einfach von der Art und Weise, wie der Dialog mit dem älteren Herrn war, hat mir das gefallen. Und irgendwie war es eine schöne Zusammenfassung nochmal. Vielleicht auch allgemein gesprochen, je älter man wird, umso mehr weiß man das um sich herum zu schätzen, was für mich da mitschwingt auf jeden Fall, was natürlich jetzt hier stark stilisiert stattfindet. Na, es gab ja auch noch hier die Geschichte mit dem Bettler, der an der Brücke gestorben ist, wo die Kinder immer die Blumen hinlegen.
Stimmt.
Und die gar nicht mehr wissen, warum sie da die Blumen hinlegen. Es ist halt eine Gewohnheit geworden, die legen da halt Blumen hin. Und habe ich für mich noch nicht eingeordnet, aber klang halt auch einfach schön. Und ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das ist, glaube ich, wirklich der Zusammenhang mit, man wird älter, man weiß das um sich herum mehr zu schätzen. Und deswegen da hier dieser indirekte Aufruf, mehr zurück zur Natur. Er sagt ja auch deutlich, der Mensch braucht klares Wasser und frische Luft. Das ist so, also sehr, sehr runtergebrochen, natürlich.
Ihr habt natürlich schon super viel gesagt, weswegen ich nicht ganz so viel mehr dazu sagen kann, außer dass mir die ganze Zeit so richtig so Akira Kurosawa klar gemacht hat, dass das ein Gespräch zwischen seinem damals fast 80-jährigen Ich und eben halt seinem 20-30-jährigen Ich und dass das sozusagen eine Ambivalenz ist, dass sozusagen dieser Wunsch, ne, draußen mit der Natur im Einklang zu leben, auch schon romantisiert ist, weil er ist ja noch da, er kommt ja von woanders, der Hut symbolisiert das hier auch, dass er aus einer anderen Welt und Epoche kommt und er findet das schon sehr charmant. Was er dann draus macht, ist natürlich auch eine andere, ist ja auch eine andere Sache. Und ich glaube, jeder von uns hat auch irgendwann mal schon irgendwie zumindest grob darüber nachgedacht, wie wäre es denn eigentlich, wenn man wirklich in so einem schönen Fleckchen Erde, wo auch immer das sein soll, im Einklang mit der Natur lebt. Das ist eine romantische Vorstellung, aber eigentlich ist es schon harte Arbeit und das muss man auch wirklich wollen mit allem, was dazugehört. Eben halt mit einer dunklen Nacht, mit dem kalten Winter, Selbstversorgung und all so eine Sachen. Das wird ja hier ausgeblendet. Also für mich ist das wirklich einfach nur eine Gleichung, eine Parabel. Und ein innerer Dialog sozusagen zwischen Jahrzehnten, die da dazwischen liegen, des Alter Egos. Und das fand ich eigentlich als Abschluss und vor allem, was Udo auch schon für uns gesagt hat, mit der Fluss des Lebens, die Mühlen, die immer weitermalen. Wer so eine alte Holzmühle ja mal gesehen hat, ne, die sind ja, bist du irgendwo, wo du noch ist, wird dir erzählt, die sind teilweise 500 Jahre alt. Denkst du, meine Güte, wie können so eine alte Dinge halt noch existieren? Also es ist schon sehr spannend. Und mir hat das als Abschluss vor allen Dingen auch ganz gut getaugt. Das war wirklich ein sehr schöner, versöhnlicher Abschluss. Und auch hier muss ich Friedrich gehen. Ich möchte gerne dort mal hin oder wenigstens Urlaub machen und einfach mal wirklich echt mal alle drei gerade sein lassen und Füße hoch und drei Wochen lang dort mit meiner Kamera rumlaufen und Fotos machen und die Natur einsaugen. Also da hätte ich schon hart Bock drauf. Wenn ich zeichnen könnte, ich würde wahrscheinlich auch dort einfach nur da sitzen mit dem Block und würde dort zeichnen. Also das kann ich schon.
Ich würde mit meinem Instrument da an diesem Fluss sitzen und einfach rumtrommeln. Ja, das würde ganz hervorragend funktionieren.
Ja, ich setze mich dazu.
Cool.
Vielleicht noch kurz zur Vollständigkeit habe, dann kannst du sofort, Udo, das Ganze wurde auch in der Daiyu, auf der Wasabi-Farm dort, in dieser Präfektur Nagano in Atsumino gedreht. So, jetzt habe ich das auch gesagt, Udo, du wolltest das sagen.
Ich fand die Episode ziemlich stark, weil irgendwie, ich habe so ein bisschen ein sehr eigenes Verhältnis zum Thema irgendwie Tod und wenn Menschen um mich herum sterben, und das war irgendwie schon immer so, und ich musste bei dieser Episode durch dieses Hauptthema, was ich da drin gefunden habe, irgendwie auch schon direkt an eine Kindheitserinnerung denken, und das war irgendwie die Beerdigung meiner Oma, wo ich da stand und mich irgendwie gewundert habe, dass alle Menschen um mich rumstehen und weinen. Es war so meine erste richtige Beerdigung. Und konnte das nicht ganz nachvollziehen und nicht ganz nachfühlen, und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, und deshalb fand ich dieses Thema dieses Films so stark, weil ich oftmals konform gehe damit, dass es, glaube ich, viele Menschen gibt, die ich kenne, die sich viel, viel mehr wünschen würden, dass die Menschen richtig feiern, wenn es soweit ist, anstatt zu trauern. Dass zwar Trauer ein Anteil natürlich ist und sein kann und dass er einen Platz hat, aber dass es manchmal eben auch ganz viel Grund zum Feiern gibt für dieses schöne Leben, was jemand geführt hat und all dieses Tolle, was passiert ist, und man das irgendwie zusammen teilen kann und sich erzählen kann und so. Und das hat mich hier irgendwie berührt in dieser Episode. Das fand ich gut, fand ich einen interessanten Punkt. Der ist vielleicht nicht zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte aufgekommen, aber das muss ja auch gar nicht sein. Das ist einfach was, was in diesem Traum irgendwie so seinen Platz hat und sehr schön verarbeitet ist mit diesem Fest, was da drin passiert.
Ach, das war jetzt gerade ein sehr schönes Abschlusswort. Da gehe ich mit. Also prinzipiell sollten meiner Meinung nach viele Gefühle mehr Raum kriegen, weil wenn die Trauer mehr Raum kriegt, dann kann auch die Freude mehr Raum kriegen. Weil das nicht alles immer nur in Extrem stattfindet, sondern alles vielleicht im gesunden Maß. Und ja, da kann ich nur unterstreichen, gehe ich mit.
Super, sehr schön. Fred, möchtest du noch was sagen?
Das war so schon sehr schön, was ihr gesagt habt.
Super. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt vollumfänglich alle 8 Episoden gerade besprochen. ja, sehr schön. Dann würde ich mal mit euch in die sogenannte Nachlese gehen, dass wir einfach nochmal ein bisschen schauen, das Ganze nicht nur drumherum, sondern vielleicht einfach noch insgesamt nochmal über diese Bildsprache und Ästhetik noch ein bisschen sprechen, ganz kurz mal anreißen. Wir haben viele Sachen schon gesagt, also ich will jetzt nicht gar nicht großartig drauf rumreiten, aber vielleicht ein paar Sachen sollten wir schon sagen, weil wir hatten auch schon ganz, ganz oft hier über die theaterhafte Inszenierung gesprochen. So, ich weiß gar nicht, wer es von euch am häufigsten gesagt hat.
Ich.
Kann mir jemand von
Udo.
Ja, gut. Udo. Dann kannst du mal bitte ganz kurz erklären, was genau meinst du mit Theater, also theaterhafter Inszenierung? Was meinst du damit?
Naja, ganz oft hatte ich den Eindruck, ich sehe hier eine Studioaufnahme und ganz oft wird das auch genauso gestimmt haben. Und dann darin in dieser Studioaufnahme auch sehr gerne sehr statische Bilder, wo innerhalb dieses Bildkaders was passiert, aber mit der Kamera nicht viel passiert. Also wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Soldaten und dem Tunnel und so. Ne? Da ist zwar natürlich auch ein bisschen Bewegung drin und so, aber das ist halt alles sehr minimal und alles sehr fokussiert auf die Personen, auf die Gespräche, die da stattfinden. Und natürlich wird da auch so ein bisschen mitgearbeitet, mit mal näher dran und eine Einstellung, die näher dran ist und mal weiter weg. Aber der Eindruck, der bei mir entsteht, ist einfach so ein, ich sitze im Theatersessel und beobachte das. Das hatte ich auch schon bei der ersten Episode. Und das hatte ich auch ganz stark bei dieser Van Gogh-Episode, die zwar mit mehr Action durch dieses Rennen, durch diese Bilder und sowas liefert, aber durch diese Art der Präsentation und diese Art, wie diese Bilder und dieses Laufen durch die Bilder gezeigt wird, hat es für mich auch wieder was von etwas skurrilen Theaterkulissen, die ich da betrachte. Und so ist mir das irgendwie immer wieder begegnet. Das geht mir nicht in allen Episoden so, aber oft ist gerade dieses Statische, es passiert was auf sehr engen Raum in einem oder zwei Bildern und mehr brauchst dann auch nicht für die Erzählung, für diese Geschichte. Das hätte fast alles auch genauso auf einer Theaterbühne mit sehr wenig Mitteln eigentlich auch so umgesetzt werden können von einer guten Darstellertruppe. Kann ich mir total gut vorstellen. Ja, also so kam diese Wirkung auf mich. Und das hat wirklich mit der ersten Episode schon angefangen, wo ich dachte, okay, diese Richtung nimmt das in Ordnung.
Also was der Film hier definitiv macht, ist nämlich das Weglassen von Kurosawas klassischen Randsprüngen, sondern diese Auflösung ist, und sehr einfach, und Ludo hat es tatsächlich schön auf den Punkt gebracht, halt sehr theaterhaft, in wirklich so eine Klassen einer Einstellung. Ne, also du hast sozusagen den Mastershot und hast maximal noch einmal, wo du sozusagen reinschießt. Aber du hast meistens keinen Reaction-Shot. Also Action-Reaction-Action-Reaction-Shot gibt es hier eigentlich gar nicht, sondern wir haben eigentlich immer nur aus einer Perspektive, aus der eben halt betrachtet wird. Und das zieht ja von vorne bis hinten durch. Es gibt ein paar Ausreißer, gerade beim Tunnel und vielleicht auch beim roten Mount Fuji. Aber ansonsten, auch gerade in den ersten beiden Episoden, da haben wir wenig Continuity-Editing und da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und das ist auch gewollt halt so. Dadurch verstärkt sich auch viel mehr auch dieser Traumcharakter und eben halt aus einer Perspektive, nämlich aus dieser Alter-Ego-Perspektive von Kurosawa. Mhm. Ja. Leo, du wolltest noch was dazu sagen?
Nee, dem stimme ich zu. Also das ist, ja, du hast halt große Szenen, beziehungsweise große Szenenbilder, wo man sich dann auch mehr auf die Handlung oder beziehungsweise auf den Dialog oder Monolog fokussiert oder auf das Szenenbild. Was ich persönlich sehr angenehm finde, ich mag das nicht so bei den aktuellen Filmen, wenn halt viele Sprünge stattfinden in sehr kurzer Zeit. Ich habe das als sehr entspannend empfunden bei dem Film.
Ich hatte hier hin und wieder, musste ich an Tarsem Singh denken, an den The Fall, musste ich denken.
Ja.
Das lag an der poetischen Grundhaltung erstmal, weil das ist schon sehr poetisch, wie hier eben halt auch, wenn gesprochen wird, agiert wird untereinander, die Themen an sich überhaupt und natürlich dieses ganze Mythologische, das ist ja von überall auch irgendwo her entliehen und da merkt man schon so, das steckt halt voller Poesie und das sehe ich da eben halt auch bei Tarsem Singh. Aber was anderes ist immer doch die Farbgestaltung. Also hier wirklich diese intensiven Farben. Also da ist wirklich aus der klassischen japanischen Malerei und Kunst ist da ganz viel drin. Leo, du hattest schon ganz viel gesagt. Und weil du ja selber ja auch malst und da auch gut drinne bist, kannst du ein bisschen was auch zu der Farbgestaltung vielleicht sagen? Ist dir da auch noch was aufgefallen?
Bei einigen Szenen ist mir aufgefallen, ich glaube, das erste Mal habe ich das aktiv mitbekommen bei der Episode mit dem weinenden Dämonen. Der Nebel hat einen Blaustich, einen ganz leichten Blaustich und dadurch sticht das Gelb des Löwenzahns mehr raus. Und also wir haben ja im Farbkreis Farben, die sich gegenseitig quasi mehr hervorheben. Also zum Beispiel
Komplementärkontrast.
Genau, dankeschön. Also wenn wir jetzt Gelb gegen Lila haben oder Orange gegen Blau und das ist mir aufgefallen, das ist nicht mal exakt komplementär, aber es ist nah dran und das hatte mir gefallen bei dem Dämonen zum Beispiel, wie gesagt, dieser blau anmutende Nebel im Kontrast zu diesem gelben Löwenzahn, der dadurch mehr raussticht und aber auch das rosane zerfetzte Halstuch von dem Dämonen, was ich an der Stelle irgendwie spannend fand, weil dieses Rosa durch das Blau auch wieder etwas mehr raussticht. Und das fand ich auch bei dem Tunnel ganz, also richtig gut umgesetzt, das rote Licht bei dem Hund und die blauen Soldaten. Also das Blau ist ja somit das Unnatürlichste quasi auf der Haut, also auch von der Farbwahl her sehr gut. Und am Ende des Tunnels sehen wir ja im Hintergrund dieses rot-orangene Licht. Und am Schluss nochmal bei dem Hund. Also das ist in meinen Augen sehr gezielt eingesetzt und hebt die Kontraste nochmal zusätzlich hervor. Also mein Empfinden beim Anschauen. Und das haben wir auch bei den Pfirsichbäumen bei der Szene. Da ist ja diese saftige grüne Wiesentreppe. Und gerade die Kostüme, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, gerade die roten Kostüme knallen da nochmal richtig dolle raus.
Ja.
Na, dieser Rot-Grün-Kontrast, der kam da nochmal richtig stark. Das hat sehr geballert beim Angucken. Ich weiß, die Szene ist ein bisschen fordernd. aber das ist mir so an einigen Stellen aufgefallen, dass da die Farben gut gewählt sind oder beziehungsweise nochmal besonders gut hervorkommen. Ja.
Udo, du wolltest noch was dazu sagen?
Ich habe einfach nur festgestellt über die ganzen Episoden, dass die halt sehr, 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 sehr unterschiedlich sind. Und das hat mich gewundert. Und das hat mich in diesem episodenhaften vielleicht doch am Anfang so ein bisschen gehindert reinzukommen, weil ich auch da erstmal irgendwie einen Zugang finden wollte. Und den Zugang ja dann erst so mit der dritten Episode gefunden habe, weil mich die Bildsprache da auch so angesprochen hat. Obwohl ich die in der ersten ja auch wirklich gerne mochte. Ne? Aber also es war schon krass unterschiedlich teilweise. Und bei manchen hatte ich halt dieses Traumhafte, dieses wirklich, dass ich hier einen Traum sehe, viel stärker. Und das jetzt nicht nur auf visueller Ebene, sondern auch ganz klar, was die Audioseite angeht, als bei anderen. Also zum Beispiel bei dieser ersten Episode durch diesen Wald mit diesem ganz vielen Nebel und auch durch diese Musik, die da drin ist, hatte ich dieses Traumhafte ganz extrem. In der zweiten Episode hatte ich das viel weniger und erst dann, als dieses schneeartige Zeugs von der linken Seite da so reingeweht kommt, dann kam das bei mir so langsam, ne? Und bei der dritten war es dann wieder wieder anders irgendwie, dadurch, dass ich mich erstmal auf diese düstere Stimmung einlassen musste und eben auch so dieses Bergsteiger-Drama-Ding vor mir gesehen habe. Und dann kam dieses Traumhafte, vielleicht durch diese Geistererscheinung und so weiter und so fort. Also so fand ich die ganzen Inszenierungen, ich fand das sehr spannend, immer wieder einzutauchen, aber dieses Episodische hat mich schon auch stark gefordert. Da war es vielleicht nicht der beste Moment, diesen Film zu sehen. Also da gehe ich wieder auf das zurück, was der Basti ganz am Anfang gesagt hat. Ich glaube, so ein ganz ruhiger Abend, wo man viel Zeit hat, wo man auch einen ruhigen Tag hatte und in so ein dunkles Kellerkino geht und da mit Zeit reingeht, sich in diesen Sitz setzt, fallen lässt, Vorhang aufgeht und man dann in diesen Film kommt, bietet dann viel, viel mehr Möglichkeit noch, sich da richtig reinfallen zu lassen, richtig reinzubegeben. Und sich dann auch auf diese einzelnen Episoden so einzulassen. Also ich fand das erstmal fordernd an vielen Stellen. Und trotzdem meint fordernd nicht schlecht, sondern wirklich, wirklich einfach, ich wurde gefordert, mich da reinzubegeben und das eben auch auf Inszenierungsseite oder auch auf Soundseite und das jedes Mal komplett neu zu denken. Ich glaube, Fred, du warst das, der das vorhin auch schon mal gesagt hat. Es war immer wieder dieses nochmal von Null wieder starten und wieder rein und wieder bei Null starten und wieder rein. Und das ist halt schon krass in diesem Film. Ja, und die Inszenierung tut einiges dafür, dass das so ist, weil sie eben so unterschiedlich ist. Das war mein Eindruck. Ja.
Ich würde ganz gerne noch fix was Abschließendes noch zu den Farben noch sagen, zu der Farbgestaltung sagen, weil mir was aufgefallen ist, weil die Leo hat das nämlich so schön gesagt, der Nebel sah so blau aus. Und ich wollte ganz kurz was über die Arbeit von Takao Saito sagen, das ist der Kameramann hier. Der hat mehrere Filme zusammen mit Akira Kurosawa gemacht, unter anderem auch Rotbart, Kagemusha und Ran. Und hier bei dem Film ist so, habe ich mir echt gedacht, wie haben die das zum Teufel gemacht, dass die Farben so sind? Also gerade in der ersten Folge, das Grün geht fast schon ins Bläuliche. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Und habe kurz überlegt, wie haben das gemacht? Ist das der Filmstock? Und dann fiel mir das irgendwann ein, dass ich das irgendwann mal gesehen habe, dass der Sven Nyquist war das, glaube ich, der hat mit Tarkovsky zusammen den letzten Film von ihm gemacht. Und die haben einen Tungsten-Film, also Tungsten heißt also, das ist für künstliches Licht, also für kaltes Licht, haben die für draußen verwendet. Da nimmt man ja normalerweise ja Daylight, also nicht Tungsten, sondern Daylight. Und der hat eine andere Kelvinzahl, also 5600. Und da haben die also diesen Tungsten-Film genommen und haben da einfach nur einen Filter vorne drauf geknallt. Normalerweise nimmt man dafür einfach einen Orange-Filter. Und die gibt's aber in verschiedenen Kategorien und die haben eingenommen, der eben halt nicht ganz so knallig orange ist. Und dadurch kommt dann dieser Effekt dann halt zustande. Und das fand ich ganz spannend, weil wenn du einen Orange-Filter drauf machst, kannst du auch gleichzeitig die dunklen Stellen draußen in einem Wald, wo du ja ganz viel hohe Kontraste hast, ne, das grelle Licht von draußen, aber ne, der dunkle Wald, kannst du die dunkle Bereiche halt aufziehen. Und das finde ich super clever und hat auch einen tollen Effekt. Und dann noch mit dem Nebel, also das hat mir wahnsinnig imponiert und die haben da echt wirklich ganz schön was aufgefahren und viel technisches Know-how zur damaligen Zeit ist da reingeflossen, also weit vor Color Grading. Und da muss ich wirklich sagen, also rein weg von diesem ganzen Bildästhetischen hat mir dieser Film sehr, sehr, sehr gut gefallen. Gut, Leute. Jetzt wichtige Frage. Hat jemand von euch noch irgendwelche Punkte auf seiner Agenda, die wir noch besprechen wollen?
Leo, hast du ein Ranking?
Ach so, das Ranking. Ach Gott.
Ja, nur falls du eins hast. Kannst du sagen, was so deine Top-Favoriten sind? Und hattest du zu irgendeiner dieser Episoden, denn das konnte ich noch nicht raushören, irgendwo keinen Zugang? Oder wo du sagst, boah, nee, das hat mich jetzt eigentlich nicht so abgeholt? Oder haben dich einfach alle ähnlich abgeholt?
Oh Gott. Ich versuch's nicht ausschweifend zu machen. In jeder Episode war etwas drinne, wo ich etwas mitnehmen konnte oder was mich getroffen hat. Auf eine gute Art und Weise.
Okay.
Also seien es jetzt die positiven wie auch die schlimmen Sachen gewesen. Es war immer inhaltlich etwas drinne, wo ich etwas mitnehmen konnte oder wo ich zumindest von der Interpretation her etwas für mich rausgezogen habe. Visuell am stärksten, ganz schwierig, ist entweder die Sonne im Regen.
Okay.
Einfach als Einstieg. mit der Fuchshochzeit, mit der Prozession, aber ist für mich gleich neben der Van Gogh-Szenerie mit dieser angemalten Brücke, die so unglaublich schön aussieht. Es ist einfach so präsent und auch die bunten Felder, wie er da auch durchläuft, das ist einfach super, super stark. Sehr intensiv fand ich auch die Dämonen bei diesem roten Blutteich, wenn das ein Blutteich war. Also auf eine unangenehme Art und Weise, aber es war ein sehr starkes Bild.
Ja.
Ja, also ich würde am stärksten für mich würde ich schon die Sonne im Regen und die Van Gogh-Szenerie einordnen. Ja.
Okay. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Also ich fand auch, also die erste, die hat schon was ganz Besonderes und die sticht irgendwie aus allen heraus. Da kann ich mitgehen. Ich weiß nicht, ob es abschließend, wenn ich auf alles drauf gucke, für mich die stärkste sein könnte. Ich glaube, dafür müsste ich es auch wirklich alles nochmal in der absolut richtigen Stimmung gucken. Ne? Aber es ist auf jeden Fall eine sehr starke, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich vorher irgendwie ein bisschen an die Hand genommen werde. Ja, ich glaube, da war es mir einfach zu schnell. Zu schneller Einstieg.
Aber Fred hat schon den tollen Vorschlag gemacht. Also ich finde es eine gute Idee, sich das episodenweise anzugucken. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee.
Ja, und vor allem, es gab ja eigentlich noch, ich glaube, drei sogar mehr, ne? Der hat ja noch mehrere gehabt, die dann alle rausgesäbelt wurden und die rausgekürzt wurden wegen der Länge des Films. Also es waren mehr.
Oh. Das wusste ich nicht.
Oh, ja, ich glaube, die wurden auch, ich hoffe, das ist kein gefährliches Halbwissen, aber zumindest habe ich nicht auf Anhieb was gefunden. Ich glaube, die wurden auch nicht nachträglich noch veröffentlicht oder so. Habe ich nichts gesehen. Aber wer weiß, vielleicht kann uns da die werte Hörerschaft weiterhelfen.
Nee, das ist tatsächlich korrekt.
Gut.
Interessant.
Sehr schön. Und weil du unsere Gästin bist, darfst du tatsächlich auch den Fazit reigen gerne beginnen.
Ach Gott, also ich würde den Film weiterempfehlen, wenn man das Zeitfenster hat, sich den in Ruhe anzuschauen, also wenn man auch den Kopf dafür frei hat, nicht nur den Kopf, auch den Bauch, weil die Bilder sind wirklich sehr stark, sie sind schön anzusehen. In den einzelnen Episoden passiert halt einfach sehr viel. Es geht viel um Menschlichkeit. Es geht um unterschiedliche Stadien im Leben. Und gibt auch viel Auseinandersetzung mit weltlichen Themen. Und wenn man da offen rangeht, auch an diese Kultur, also das durch die Linse der Kultur auch mit zu betrachten, denke ich, kann sich da der Zuschauer viel mitnehmen oder die Zuschauerin. Ich würde es jederzeit weiterempfehlen. Es ist einfach ein schönes Stück. Ich habe da viel mitgenommen, nochmal neue Ideen auch für Fotografie und allerdings auch für Farben und Erzählweise. Ich finde, das ist ein sehr inspirierender Film. Ja, oder ja, Gesamtkunstwerk. So würde ich sagen.
Sehr schön. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Also erstmal ganz vielen lieben Dank, dass du uns den Film hier mitgebracht hast.
Oh.
Das Wort Herausforderung ist ja jetzt schon mehrfach gefallen.
Ja.
Ich glaube auch, dass selbst am ruhigsten Abend, wenn ich den Film ohne externe Gründe angemacht hätte, weiß ich nicht, ob ich den zu Ende geschaut hätte. Oder ob ich an der Herausforderung gescheitert wäre. Es gibt viele. Also ich glaube, fast jede einzelne Episode hat was sie sehenswert macht und einige habe ich auch sehr gemocht. Und ich finde es schwierig, die Entscheidung, das als einen Film rauszubringen, weil es sich wirklich eher wie eine Kurzgeschichtensammlung anfühlt, die genauso gut hätte lose als Serie rauskommen können. Natürlich, also die Episoden haben schon von dem Aufwand, der betrieben wurde, filmische Qualität. Das sind jetzt, die sind schon wesentlich wertiger als jetzt einfach eine Fernsehserie, aber so vom Gefühl her ist es was, wovon ich mir vielleicht hätte jeden Abend mal eine Episode gönnen wollen oder so als Vorfilm zu einem anderen Kurosawa-Film. Irgendwie, die aber das am Stück zu schauen, ist schon echt eine Herausforderung. weil es einfach kaum, also keine wirklich verbindenden Elemente gibt. Nur ganz grob, dass sich das durchs Leben zieht, aber es ist, ja, und eigentlich müsste man nach jeder Episode, braucht man eigentlich erstmal 5 Minuten, um das einzuordnen und drüber nachzudenken. Und das nächste wirft, zieht einen der schon wieder raus. Mhm. Aber schön, dass ich mich der Herausforderung stellen durfte und da einen äußeren Zwang hatte, da nicht abzuschalten. Das wär schade gewesen.
Mhm. Cool, sehr schön. Udo, wie sieht es bei dir aus?
So, Fred, du hast schon viel genannt. Von daher, ich versuche mal, um ein paar Worte rumzuschiffen, weil du es schon genannt hast. Also, ich finde es immer schwierig, bei diesen japanischen Geschichten einen Zugang zu finden. Oder immer ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe oft diese Schwierigkeit, einen Zugang zu finden. Und wenn mir dann auch noch so ein Episodengerät um die Ohren geknallt wird, wie dieses Teil hier, dann gerate ich da ins Schippern. Aber ich konnte ganz viel hier drin finden. In einzelnen Episoden. Und ich habe da definitiv Episoden, die fand ich wirklich stark. Und die haben was ausgelöst, die haben was berührt oder die hatten einen kreativen Impact oder irgendwie was Besonderes, eine kleine Note. So muss ich sagen, punktuell richtig faszinierend. An vielen Stellen unglaublich wunderschön bebildert oder auch mal vertont. Aber als Gesamtkunstwerk nicht einfach. Gar nicht einfach. Also ich muss mitgehen mit dem, was Fred gesagt hat. Wäre ich jetzt irgendwie einfach so zu Hause reingeschleudert, hätte meine Tasche in die Ecke gepackt und hätte einfach Bock gehabt, noch einen schönen Film abends zu gucken, hätte da aus Versehen mal drauf gedrückt, weil mir das irgendwo angezeigt worden wäre. Ich weiß nicht, ob ich das durchgestanden hätte. Ich habe das durchgestanden für den Podcast und das klingt jetzt sehr hart, weil es war jetzt keine Qual in irgendeiner Art und Weise. Das will ich so wirklich nicht sagen. Aber es ist halt von dem, was ich sonst so gucke, so dermaßen unglaublich weit weg, dass ich sehr dankbar bin, dass ich das so sehen konnte, weil ich glaube, sonst hätte ich den niemals geguckt und auch niemals bis zum Ende gesehen. Und so hatte ich diese Chance und wurde belohnt durch ganz viele tolle Momente, die ich wirklich schön fand und durch ganz viel, was ich da mitnehmen kann. Und jetzt eben auch ein Einstieg, wenn auch eben nicht unbedingt in die üblichen Werke von Kurosawa, aber überhaupt in sein Werk, um da mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was diesen Mann so umgetrieben hat. Und ich glaube, dafür bekommt man ein ganz gutes Gefühl hier, weil es ja wirklich auch sehr persönliche Dinge sind, die hier verarbeitet werden und er da auch wirklich tiefer reingreift in Kindheit und in Ängste und in Sachen, die ihn eben so in den unterschiedlichen Phasen seines Lebens in irgendeiner Form umgetrieben haben. Und ja, ich bin dankbar und verwirrt und und so schließe ich, glaube ich, dieses Fazit. Das ist eine Berg- und Talfahrt in diesem Film. Ich glaube, dieses Episodische, das hat es mir wirklich schwer gemacht an manchen Punkten, das muss ich sagen. Mhm. Ja, Punkt.
Okay, dann mache ich da mal einen Deckel drauf. Also es zieht sich ja wirklich wie so ein roter Faden. Ich versuche da jetzt nicht so viel zu wiederholen von dem, was ihr gesagt habt. Ich mach's vielleicht auch mal ein paar Fragen. Nämlich, ist Dreams ein zugänglicher Film? Da kann ich wirklich sagen, nein, nicht immer. Stellenweise schon, aber nicht immer. Funktioniert der Film als visuelle Erfahrung oder als Erzählung? Als visuelle Erfahrung schon. Fast schon meditativ ist das Ganze, aber so richtig nimmt er mich irgendwie nicht mit rein. Es ist wichtig, dass man Kurosawas persönliches Leben kennt, seine Biografie kennt. Ist vielleicht nicht wichtig, aber vielleicht irgendwie doch. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will mit diesen Fragen. Es ist immer so ein ambivalentes Gefühl. Und das durchzieht sich eben halt durch die verschiedenen Episoden, die gar nicht unterschiedlicher sein können. Manche ähneln sich schon sehr oder fußen auf gleichen Themen. Aber es sind ganz anders aufgearbeitet. Und am ehesten kann man sich von diesen Episoden treiben lassen. Manchmal ist man distanziert, manchmal ist man mehr reingesaugt. Aber es ist eben halt irgendwie so eine Meditation über Leben und Tod, Angst und Hoffnung und diese ganz großen Themen. Und da kann man sich eben halt drauf einlassen oder eben halt doch nicht. Bei mir hat's heute überhaupt nicht funktioniert. Ich kann mir aber tatsächlich wirklich vorstellen, und das hätte ich heute Morgen, hätte man mich das gefragt, nicht geglaubt, aber jetzt gerade nach unserem Gespräch schon eher vorstellen, mir den Film nochmal anzuschauen, unter günstigeren Bedingungen, tatsächlich. Mir hat das Gespräch nämlich heute sehr gut gefallen und ganz besonders viel gebracht. Ich habe das Gefühl, jetzt auch mehr verstanden zu haben und würde wahrscheinlich jetzt mit diesem etwas anderen Blick Themen in diesem Film auch anders bewerten und einschätzen. Und das bringt mir tatsächlich echt schon ganz viel. In seiner Vita von all den Filmen, die ich gesehen habe, ist es aber definitiv nicht mein Favorit. Das muss ich dazu sagen. Weil der Mann hat so viele faszinierende, tolle Filme gemacht. Kurosawa ist auch, wenn man diese Biografie gelesen hat, ein sehr, sehr, sehr angenehmer Mensch und ich mag den wirklich sehr und seinen Blick auf die Welt und ja, da ist dieser Film wirklich, ja, tatsächlich was ganz Besonderes, aber auch was sehr Eigenes. Und der Zugang war für mich heute nicht da und so schließe ich halt mit einem, ja, doch vielleicht einfach durchwachsenen Fazit. Sucht euch irgendwo raus, was ihr da rauslesen könnt. Ich kann hier, könnt ihr da auch gar keine Punkte geben, kann ich auch jetzt nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, es ist keine verschwendete Zeit oder irgendwas war.
Sehr schön.
Damit würde ich sagen, haben wir es.
Wow.
Wahnsinn. Ich schau mal eben kurz auf den Tacho. Wir sind bei einer Nettoaufnahmezeit von 2 Stunden und 45. Ich werde sehr wahrscheinlich nicht so viel schneiden müssen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Übergänge schneiden müssen, aber ansonsten ist das hier ganz schön tough.
Es ist ja auch, es ist ja auch ein tougher Film. Also wenn man durch so viele Episoden irgendwie durchreiten will und allem da irgendwie auch gerecht werden will, das ist halt anders als so ein Komplettspielfilm, ne, wo alles zusammenhängt und irgendwie so eine komplette Geschichte erzählt. Hier ist das anders, weil man, es sind einfach 8 Filme, auch wenn es 8 kurze Filme sind, aber es sind halt 8 Filme, die keinen Zusammenhang haben und alle für sich einzeln stehen und die, die man genau überhaupt gar nicht über einen Kamm scheren kann. Das funktioniert hier nicht. Da muss man anders ran, ne? Ja.
Also, ja. Leute, vielen Dank, dass ich als Gästin mit dabei sein durfte. Das hat mir
sehr gerne.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, vielen Dank dafür.
Oh, das war sehr schön. Das war sehr schön, dass du da warst. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, also eine Filmauswahl, dass ich mag auch so gefordert zu werden. Ich finde das ganz gut, wenn mal was kommt, was man sonst selber so gar nicht in den Player reinschmeißen würde. Das gefällt mir immer gut. Das sind so Sachen, es erweitert das Spektrum. Was wird da gelacht? Komm.
Ich werde dich zu zitieren wissen.
Gut. Ja, du bist der Erste, der mich ab und zu mit Sachen zuschmeißt. Und außerdem, dafür kann ich ja da noch immer mit irgendwelchen richtig schmierigen Sachen antworten hier und da. So.
Sehr schön. Okay, bevor ich dazu komme, wie es in der Zukunft aussieht, was auf uns zukommt, vielleicht noch ein kleiner Werbeblock für die Leo.
Ja, also ich habe erst vor 2 Wochen ein wunderschönes Video veröffentlicht, das ich zusammen mit dem Basti gedreht habe. Das findet ihr auf YouTube. Der Songtitel ist Raise Your Voice. Und der Basti und ich haben da ein sehr, sehr schönes Video gezaubert. Und vielleicht mögt ihr euch das ja mal anschauen. Und ansonsten bin ich das nächste Mal live zu sehen in einem Musical am 26.04. im Werk 2 in der Rolle der Fia. Das heißt, da werde ich nicht meine eigenen Songs performen, sondern ja, quasi mehr oder weniger als singender, tanzender Schauspieler zum Musical, falls ihr da Interesse habt. Ansonsten schaut gerne auf YouTube oder bei Instagram vorbei.
Genau, das haue ich euch dann unten alles in die Shownotes. Die Leo hat übrigens auch erst letzte Sonntag einen Song veröffentlicht. Die Lorelei hört den auch mal an. Auch der Udo war beteiligt übrigens an dem Song Raise Your Voice. Das möchte ich vielleicht auch noch kurz mit erwähnen.
Entschuldigung, ja, na klar.
Ach, Mensch. Macht nichts, alles gut.
Gar kein Ding, aber ich hau euch das einfach alles unten in die Shownotes. Und bei uns geht's weiter im Februar. Der Udo und ich hatten bereits schon im Dezember aufgenommen, die Folge zu der Maulwurf. Die wird in der ersten Februarhälfte kommen und danach widmen wir uns einem etwas traurigeren Thema bzw. Anlass zu, denn jüngst ist unser allergeliebter David Lynch verstorben und ich kann hier an der Stelle nur erstmal für mich sprechen, aber es ging, wenn ich es richtig gesehen habe, vielen Leuten so, kein Tod hat mich seit Alan Rickman und David Bowie so sehr beschäftigt wie der von David Lynch und deswegen müssen wir hier, und das darfst du gerne sagen, einen David Lynch Film besprechen. Welchen besprechen wir denn, Udo?
Ja, wir besprechen Wild at Heart. Den hatten wir eigentlich schon länger auf der Liste und jetzt ergibt sich irgendwie die Gelegenheit. Jetzt wird er auch deutschlandweit in ganz vielen Kinos auch nochmal gezeigt, ja. Wie relativ viele Filme von David Lynch. Aber ich glaube, Wild at Heart habe ich irgendwie an so vielen Ecken gesehen und auch gehört, dass der nochmal gespielt wird. Also da gibt's auch für alle da draußen wahrscheinlich nochmal die Chance, den irgendwo auf einer großen Leinwand zu sehen. Und wir werden den hier besprechen. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Ein besonderer Film.
Ganz genau. Und dann an dieser Stelle vielen Dank, Leute, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wir hören uns nächsten Monat. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Ich bedanke mich fürs Gespräch bei dir, liebe Leo. Fred, Udo, danke, dass ihr auch mit so lange mitgemacht habt hier. Und wir hören und sehen uns alle beim nächsten Mal. Bleibt gesund und ahoi.
Adios.
Adios.